herzlich willkommen, liebe Menschen da draußen, zu einer neuen, ganz besonderen Folge von OKiCool trifft, dem Format hier bei OKiCool, in dem ich, Dom Schott, freier Journalist, jede Woche am Sonntag einen Menschen aus der Spiele- und oder Medienbranche zum Plausch begrüßen darf. Und heute habe ich mir mal gedacht, Mensch, ich habe ja nicht genug zu tun, ich mache mal eine Spezialfolge und lade nicht eine, nicht drei, nicht sieben, nicht 16, sondern zwei Personen ein, unabhängig voneinander, aber zu einem gemeinsamen Oberthema, hierher als Gast, um mit ihnen zu plauschen. Hintergrund ist folgender. Ihr habt es vielleicht mitbekommen, wenn ihr einen angeschlossenen Computer besitzt oder auch nicht. Jetzt zum Zeitpunkt dieser Anmoderation, zum Zeitpunkt der Aufnahme, ist frisch vorbei das aktuellste Steam Next Fest, dieses Riesenevent. Menschen pilgern auf ihre Festplatten, um daran teilzunehmen, jedes Mal. Ein Event, bei dem zahllose Demos zu allen möglichen Spielen online gestellt werden, die man ausprobieren kann, Demos zu Spielen, die bereits erschienen sind, aber vor allem auch Demos für Spiele, die demnächst noch erscheinen. Und natürlich habe ich mich da auch in eurem Auftrag und eurem Namen reingestürzt wie ein rotbehaartes Trüffelschweinchen und habe mich mal umgeguckt, vor allem auch in der Welt der deutschen und deutschsprachigen Studios, was die so auf die Festplatten meinerseits gerollt haben. So. Und da stieß ich auf eine Vielzahl von Titeln, die mich sehr, sehr interessieren, die mich sehr neugierig machen, von denen ich glaube, das könnte hochspannend, hochinteressant und auch wirklich gut werden, und habe dann ein paar E-Mails geschrieben und zwei Personen eingeladen, deren Spiele erst einmal für sich sehr unterschiedlich sind, aber deren Spiele jeweils eine sehr interessante Hintergrundgeschichte haben und die in meinen Augen ganz viel Potenzial haben, eine richtige Wucht zu werden. So, und diese beiden Personen habe ich eingeladen, um mit ihnen jeweils über ihre Spiele zu sprechen, aber nicht nur das, ich habe natürlich auch gemeinsam mit ihnen hinter die Kulissen des Steam Next Fests geblickt und im Zeichen der Aufklärung mal nachgefragt, alles klar, wie viel Arbeit kostet es eigentlich, so eine Demo für so ein Steam Next Fest herzustellen, wie viel kam bei rum, hat sich's gelohnt, wie sehen die nächsten Schritte aus, und bei beiden Studios jeweils schwingt nochmal eine ganz eigene spannende Hintergrundgeschichte mit, die ich euch auch nochmal vorstellen werde, dazu kommen wir gleich. Ich habe das alles schön gegliedert über die Kapitelbilder, könnt ihr gerne draufklicken oder ihr gebt euch hier die komplette Portion OKiCool trifft Sonderfolge. Bevor wir dazu kommen, möchte ich euch aber noch ganz persönlich im Vorfeld zwei kleine Entdeckungen meinerseits, die nichts mit deutschen Studios zu tun haben, an die Hand drücken. Zwei Spiele, die zu meinen Highlights gehörten, weil sie komplett komisch, angenehm und besonders sind. Und vielleicht ist das ja auch was für euch. Und da habe ich mir gedacht, die stelle ich hier einfach mal voran. Ich möchte anfangen mit einem Titel, der auf den ersten Blick erscheint wie viele andere seiner Art, aber dann beim Spielen sich herausstellt, hier wurde ein neues Spielgefühl gefunden, das so wundervoll ist. Es ist ein cozy Aufräumspiel, aber noch mehr als das. Es ist auch ein cozy Dreck wegbringen Spiel und ein cozy, ich bin umgezogen und richte jetzt ohne Zeitdruck meine neue Bude ein Spiel. Es heißt Hozy, nicht cozy, sondern Hozy, und wird erscheinen am 30. März diesen Jahres, also nicht mehr so weit weg. Und ist erstmal genau das, was ich gerade beschrieben habe. Man guckt so von schräg oben isometrisch rein in eine Spielwelt. Dioramenartig wird die einem präsentiert. Das sind einzelne Räume, ein Dachgeschoss, ein Altbauwohnung oder was. Und dort hat man jetzt eine ganze Reihe von Arbeitsschritten, um sich diese Wohnung und diesen Raum heimelig zu machen. Das beginnt damit, dass man den Müll des Vormieters erstmal wegräumen muss, schön in die Mülltonne rein, über Drag and Drop. Also man geht da mit der Maus ran, zieht die Sachen hoch und packt sie in die Mülltonne. Es gibt aber auch eine sehr befriedigende Staubsauger-Magnetfunktion. Da hält man einfach die Maustaste gedrückt und eine Menge an Müll aus der nächsten Nähe des Mauszeigers wird magnetisch angesaugt, bis quasi die Kapazität des Mauszeigers voll ist, und dann hat man da so einen richtig schönen, warum sabbere ich denn jetzt? Ich habe richtig angefangen zu sabbern, als würde ich vom Essen sprechen. Mein Gott. Also, dann hat man da so einen richtig schönen Batzen Müll, den man in die Mülltonne dann reinwerfen kann. Ihr hört schon an der Beschreibung, das ist extrem geil. Und es geht aber noch weiter. Jetzt hat man den Müll weggebracht und kann anfangen, muss anfangen, den Boden zu wischen. Auch hier komme ich mir ein bisschen affig vor, das so zu betonen und zu loben. Aber diese Arbeitsschritte, Boden wischen, Fenster putzen Umzugskartons ausräumen, Möbel platzieren. Das alles ist mit einer so wundervoll befriedigenden Haptik versehen. Sowohl wie es sich anfühlt, das leichte Ploppen, wenn man Gegenstände loslässt, das erleichternde, ach, wenn man einen Batzen Müll in die Mülltonne wirft, als auch visuell ist das schön gemacht. Es macht Spaß in diesem Spiel, Dinge einzuräumen, zu verrücken, zu verstellen. Die Gegenstände wirken, als hätten sie wirklich ein Eigengewicht, als würde man da wirklich etwas herumrücken und stellen. Es sieht wunderschön aus, ist auch nicht in einer Comic-Grafik gehalten, sondern realistisch anmutend, dreidimensional. Es gibt ja auch eine Menge Pixelspiele in diesem Genre. Es macht unglaublich Spaß und hat immer wieder kleine Variationen drin, die vom Aufräumen abweichen. Manchmal muss man da eine Holzhütte, zum Beispiel an einer Stelle muss man eine Holzhütte reparieren und muss dafür das Holzdach sägen. Da überstehendes Holz wird da mit einer richtigen Säge weggesägt und dann macht das so ein befriedigendes und man kann das Holz runterfallen sehen und die Späne und dann muss man die wieder aufräumen. Also ihr merkt, ihr habt es verstanden, glaube ich, die Essenz. Es ist ein Aufräumspiel, aber extrem kompetent gemacht, extrem befriedigend zu spielen und wahnsinnig entschleunigend. Bin großer Fan. Hab die Demo sehr gerne gespielt. Wird entwickelt von einem Studio namens Come On Studio. Deren Webseite, auf der ich kurz ein bisschen rumgeklickt habe, ist so eine kleine Baustelle für sich. Da sind Spiele, die führen ins Nichts, weil da offenbar gerade ein Publisher gesucht wird. Da sind Spiele, die linken auf eine Game Jam-Seite, die nicht mehr online ist. Also ich deute es mal positiv um und sage, dieses Studio hat alle Hände voll zu tun, Hosey zum Ende des Märzes ordentlich rauszubringen. Da hat gerade keiner Zeit, noch irgendeinen Hyperlink zu testen, ob der auch wirklich funktioniert auf der Webseite. Ist in Ordnung. Ich bin neugierig und freue mich drauf. Hosey, richtig schöne Entspannung für euch, von mir und für alle anderen auch. Als zweites möchte ich euch eine weitere besondere Empfehlung an die Hand drücken, die geradezu, wie sagt man denn, konterrevolutionär wirkt in einer Welt, in der gerade ganz frisch Slay the Spire 2 erschienen ist. Und zwar rede ich von einem Titel, der sich tummelt in einem bekannten Genre, nämlich dem Genre der Card-Game-Deck-Deck. Taktikspiele, also man spielt Karten aus, die haben besondere Fähigkeiten, damit muss man irgendwelche Gegner besiegen, aber das Ganze ist ungewöhnlich gerahmt und ungewöhnlich präsentiert. Ich spreche von dem Titel Forbidden Solitaire, verbotenes Solitaire, das irgendwann im ersten Quartal 2026 erscheinen soll, also allzu lang kann es ja ehrlich gesagt auch nicht mehr dauern, wenn wir jetzt hier schon im März sind, und das, oh, jetzt haltet euch mal fest, ist eine Hommage an so frühen 90er Spiele in seiner Ästhetik. Es hat FMV-Stückchen, also wirklich echt Schauspielerinnen und Schauspieler, die in Zwischensequenzen mitspielen. Es hat einen frühen dreidimensional polygonal Look und so ein flaches, grob gepixeltes 2D-Karten-Gameplay. Da kommt alles zusammen, was alt ist und eine besondere Ästhetik besitzt. Und jetzt, es wird doch geiler. Pass auf, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Das haben wir jetzt mal festgehalten, die besondere Inszenierung. Jetzt, was macht man da? Man spielt tatsächlich solitär, aber anders. Man findet in diesem Spiel ein altes Spiel und das heißt Forbidden Solitaire und das spielt man über einen Desktop im Spiel. Oh, ich hab's schon wieder scheiße erklärt. Also, es gibt eine Rahmenhandlung, man ist irgendeine Figur, die in der jetzigen Welt einen Desktop-PC hat und über einen Chat, den man auf diesem Desktop mitlesen kann, im Spiel sagt unsere Person zu einer anderen Person, ey, ich habe dieses Spiel aus unserer Kindheit gefunden, Forbidden Solitaire, ich starte das mal. Und dann sagt die andere Person noch in einem Chatfenster, oh, ich habe gehört, da sollen schlimme Dinge passieren, wenn man das macht, Vorsicht. Aber wir sagen, nein, wir starten aus dem Desktop im Spiel heraus das zweite Spiel, Forbidden Solitaire, und sind jetzt im Spiel im Spiel. Es ist wie bei Day of the Tentacle damals, als man Maniac Mansion spielen konnte. So müsst ihr euch das vorstellen. So. Und hier spielt man Forbidden Solitaire im Spiel und erlebt eine nächste Überraschung, denn das Grundprinzip ist Solitär, also auf- oder absteigende Zahlenketten mit Karten legen. Ich erkläre euch jetzt nicht Solitär, das geht an die Grenzen des Möglichen. Aber es gibt einen Twist. Da tauchen Monster auf, Skelette, irgendwelche Truhen, die geöffnet werden wollen. Und jetzt muss man möglichst hohe Solitär-Kombos legen, um Schaden zum Beispiel gegen Monster auszuteilen. Das ist nur ein Beispiel, wie die Solitär-Formel hier verändert wird. Und all das gerahmt in diese Meta-Erzählung, dass man gerade dieses komische Kinderspiel ausprobiert, das seltsame Dinge tun soll. Und dann gibt es auch tatsächlich manchmal Jumpscares, seltsame Dinge passieren mit dem Betriebssystem im Spiel und so weiter und so fort. Es ist ein Mini-Grusel-Horror-Taktik-Kartenspiel. Ich bin komplett angetan und es wird sogar noch geiler. Passt auf. Dieses Spiel wurde entwickelt von einer Firma namens Grey Alien Games. Bin ich auf die Seite gegangen von denen, hab mir die mal angeguckt und musste feststellen, und es ist wirklich fantastisch, das ist eine Firma, die seit vielen, vielen Jahren Solitärspiele macht, aber klassische Solitärspiele, die alle sogar so einen leichten romantischen Anstrich haben. Es gibt so ein Solitär, das in so einer Renaissance-Welt spielt, mit Männern in Röcken und Frauen in Kleidern. Es gibt ein Barock-Solitär, es gibt ein Romantik-Solitär. Die Firma sagt von sich selbst auf ihrer Webseite, wir machen Solitärspiele für die ganze Familie, und haltet euch fest, auf der Webseite steht bei diesem Satz ein Klammerzusatz, also ausgenommen Forbidden Solitaire. Das ist nicht für die ganze Familie. Ich find's wahnsinnig aufregend. Ich habe fast das Gefühl, diese Webseite könnte auch fast schon wieder Teil der Inszenierung von Forbidden Solitaire sein. Dass das alles nur ein Gag ist, der zum Spiel passt, das würde mich gar nicht wundern. Was mich auch nicht wundert, ist jetzt schon der Erfolg der Demo. Das Entwicklerteam hat ganz frisch geteilt. Alleine im Rahmen des Steam Next Fest wurden 50.000 neue Wishlists geschafft. Über 10.000 Mal wurde die Demo gespielt. Ich bin ganz dolle gespannt und aufgeregt. Ich mag das, das sieht wahnsinnig verspielt aus. Ein toller Twist auf Solitär. Ich liebe die Früh-90er-Ästhetik und das Spiel soll nur 3 bis 4 Stunden lang sein. Also auch freundlich für die persönliche Lebenszeituhr. Toll, freue mich drauf, Forbidden Solitär, das ist das zweite. So, ihr habt's hinter euch. Nun kommen wir zu meinem Gästen dieser Sonderfolge von OrkiCool trifft, und da beginnen wir mit einer Person, dessen Arbeit ich jetzt schon seit längerer Zeit verfolge. Hier und da habe ich mal eine kleinere Reportage über ihn geschrieben und sein Studio für CT, für die ich auch manchmal freiberuflich was mache. Das ist ein Technikmagazin von Heise, kennt man bestimmt. Ich habe ihn aber auch hier im Podcast schon mal zu Gast gehabt, und zwar ist es Jakob Braun, Mitgründer des Active Fungus Studios. Ich glaube, er war sogar mal hier bei OrkiCool trifft zu Gast. Und wir haben gesprochen über das kommende Spiel von ihm und seinem Studio, nämlich Medieval Frontiers. So, was ist das jetzt? Ich fange mal da an. Medieval Frontiers ist ein mittelalterlicher Alltagssimulator, in dem es darum geht, craftend und überlebend durch eine mittelalterliche Spielwelt zu ziehen, sich ein kleines Dörfchen aufzubauen. Alles mit der eigenen Hand, also man muss anfangen bei Null, Feldbäume, sammelt Steine, erntet Brunnen und baut sich dann das erste Bettchen, dann das Haus, dann ein zweites Haus, um dann ein besonderes Feature von Medieval Frontiers nutzen zu können, nämlich NPCs, über die man bürgermeisterartig verfügt. Das heißt, in dem Spiel bleibt man nicht alleine, sondern wenn man möchte, und das soll man auch, das ist ein Kernfeature des Spiels, können NPCs zu unserer Siedlung dazukommen, und über die verwalten und verfügen wir dann aus der Ego-Perspektive heraus. Also eine Mischung aus Survival-Spiel und Aufbausimulation, nur alles eben aus der Ich-Perspektive heraus. Man soll mit den NPCs dann gemeinsam jagen gehen, man kann die auf Handelsausflüge mitnehmen, sich mit denen auch unterhalten und verständigen. Das alles wird versprochen, das alles ist aber auch noch in Arbeit. Die Demo konnte ich bereits spielen und merkte, da ist ganz viel Potenzial drin. Es gibt vor allem eine Sache, die mir richtig, richtig gut gefällt, und darüber werden wir auch sprechen in unserem Gespräch. Wie, und das meine ich auf die schönste Art und Weise, langatmig dieses Spiel ist. Das ist ein Titel, er möchte auch ein bisschen gemütlich sein. Es geht nicht darum, mit No-Scope 360s sich möglichst schnell in eine mittelalterliche Stadt hochzuziehen, sondern man soll gemütlich Bäume fällen, Fische angeln, einen Brunnen bauen, Wasser schöpfen, Gegenstände herstellen. All diese Crafting-Prozesse insbesondere sind runtergebrochen auf Einzelschritte, die auch alle visualisiert werden. Das dauert lange, da einen Holzbalken zu machen, aber es soll so lange dauern. Und wenn man dann drumherum die Vögelchen schreien hört und die Fische jubeln, das ist einfach toll, das macht einfach Spaß. Es gibt auch eine Sache, die mich ein bisschen stört an dem Spiel. Darüber werde ich ihn auch ausfragen. Und da entstand dann sogar eine kleine, sehr angeregte Diskussion. Denn er und sein Team kündigen bereits auf der Steam-Seite an, es werden auch KI-Tools genutzt für die Entstellung dieses Spiels. Und das nicht zu knapp. Unter anderem werden die Stimmen der NPCs KI generiert und auch KI übersetzt. Und das ist natürlich vor dem Hintergrund auch jetzt gerade laufender Streiks von Synchronsprecherinnen und Synchronsprecher wegen schlechter Arbeitsbedingungen und wegen der Angst, ihre Rechte an Firmen zu verlieren, die mit KI um sich schmeißen, besonders brisant. Es gibt aber noch was anderes an diesem Spiel und dem Studio vor allem, das diese Betrachtung von Medieval Frontiers so interessant macht, denn Active Fungo Studios, das Studio von Jakob Braun, hat eine ganz besondere Portfoliogeschichte vor diesem Medieval Frontiers. Wir gehen ganz kurz im Gespräch selbst auch drauf ein, aber ich will das nochmal unterstreichen. Das Studio hat seinen Sitz in Bayern, in München, wenn ich jetzt nicht komplett falsch bin, aber auf jeden Fall dort in der Ecke. Und die haben in der Vergangenheit 2 andere Spiele gemacht vor Medieval Frontiers. Und jetzt haltet euch fest. Sie haben gemacht Detektivspiele der Reihe Inspektor Schmidt, so heißen die. Und Inspektor Schmidt ermittelte einmal im quasi Mittelalter, Frühneuzeit in Bayern und einmal an der Nordsee. Und das waren Spiele, die einen ganz besonderen Vibe hatten, der in Rezensionen beschrieben wurde als Trash. Und das macht alles nochmal, finde ich, sehr viel interessanter. Ich muss mich übrigens korrigieren, ich habe gerade gesagt, weil ich gerade vor lauter Medieval Frontiers im Mittelalter unterwegs war, Inspektor Schmidt eher früher Neuzeit als Mittelalter, aber das ist jetzt so eine Kleinigkeit. 1850, glaube ich, irgendwo herum. Aber egal, Inspektor Schmidt, Detektivgeschichten, Bayern und an der Nordsee spielen die. Die haben laut der Rezension so einen Trash-Charakter immer gehabt. Die waren produktionstechnisch vor allem, wollten sie mehr als das Studio und die Engine, die sie benutzt haben, eigentlich konnten, war der Eindruck vieler. Und dadurch entstanden Spiele, die nicht schlecht waren, die aber einen besonderen Vibe hatten. Die wirkten auf eine besondere Art. Und ich habe beide gespielt und habe beide auch durchgespielt. Das heißt, Katastrophe war es nicht. Sie hatten diese besondere Ausstrahlung. Wie gesagt, ich will den Begriff Trash auch nutzen, aber das soll nicht negativ klingen, sondern ich habe da ein Herz für. Es hat eine besondere Qualität, dieses Werk. Und vor diesem Hintergrund ist es jetzt eben super spannend zu sehen, wie geht's dem Studio mit diesem großen Schritt in ein anderes Genre, auf eine andere Engine und zu einem womöglich riesen ambitionierten Projekt, so wie es vorher für das Studio noch nicht zu bewältigen war. Hochspannend also, interessante Ausgangssituation und das ist der Moment, wo ich Jakob Braun zum Gespräch getroffen habe. Übrigens, auch das möchte ich noch sagen, begleitet von einem Tischmikrofon auf seiner Seite. Es kommt zu einer kleinen Szene in unserem Gespräch, wo ich kurz den Verstand verliere, weil eine Abfolge von Dingen passieren und der Anfang wird gemacht von einem Jakob Braun, der während emotionalen Redens auf den Tisch hämmert und 2-3 Mal dadurch für einen Bummer sorgt, der auch wohl bei euch zu hören ist. Nur leise, er ist nicht zu laut, aber ich bekomme das nicht rausgefiltert. Nur, dass ihr wisst, erstens, das kommt nur leise und klein. Und zweitens, wir gehen drauf ein. Wir lösen dieses Problem. Es war ein tolles Gespräch. Jakob, falls du zuhörst, danke sehr. Wir hören uns auf der anderen Seite. Übrigens, um die Biege zum Gespräch mal hinzubekommen, und das meine ich ganz ernst, dass wir jetzt hier zusammenfinden, ist auch aus einem ganz anderen Grund noch interessant, nicht nur wegen der Technik und dass die jetzt geklappt hat, sondern, wenn du dich erinnerst, als wir uns zuletzt unterhalten haben, ich weiß schon gar nicht mehr, ob dieses zuletzt, worauf ich mich jetzt gleich beziehe, für eine Textrecherche war, mit der wir auch zu tun hatten, oder ob wir uns gehört haben, weiß ich nicht mehr, aber eine der letzten Male, als wir uns gehört haben, haben wir gesprochen darüber, dass ihr als Studio an einer ganz spannenden Stelle gerade damals standet. Und zwar, da waren eure Inspektorspiele quasi durch, das war alles erledigt. Und jetzt stand die Arbeit an diesem nächsten Spiel an, das einen neuen, größeren Scope hat, einen größeren Umfang, vom Produktionsniveau quasi nochmal eine Stufe höher geht, mit einem Publisher im Rücken, der euch auch proaktiv Unterstützung gibt und so weiter. Und das war, als wir zuletzt gesprochen haben, da hast du dann schon gesagt, ja, das wird so Mittelalter-Ding und wir machen da was Großes draus und so. Und jetzt hören wir uns und sehen wir uns zu einem Zeitpunkt, wo dieses, ja, das wird dann groß und was anderes, als Demo anspielbar, da draußen erschienen ist, mit Release-Datum, irgendwann 2026. Das führt jetzt noch zu keiner Frage. Ich will nur schon mal diesen Moment der Aufregung mit dir teilen, weil das ist ja richtig geil. Ich habe das Gefühl, längst ein Teil deines Lebens geworden zu sein und an wichtigen Stellen immer wieder mal aufzutauchen.
Ja, so fühlt sich an und ist voll cool.
Ja, ich muss mal fragen, keine Ahnung, wann das jetzt genau war, als wir uns zuletzt unterhalten haben, aber vor einigen Monaten. Wie war es denn so für dich? So die letzten Monate so ganz frei und offen mal gefragt, so weiß ich nicht, so Ende 2025, Anfang 2026 jetzt mit diesem kleinen Höhepunkt, dieses Spiel als Demo mal rauszugeben. Wie geht's dir? Wie ist die Lage?
Waren sehr arbeitsintensive Monate, das auf alle Fälle, aber waren auch super spannende Monate und sehr lehrreich. Wir haben natürlich, man lernt, ach Gott, beim Spiele machen lernt man immer ganz, ganz viel und eigentlich auch sehr, sehr zufriedenstellende Monate. Also es fühlt sich jetzt gerade richtig cool an, der Punkt, wo wir da jetzt sind, dass wir jetzt so auf der Zielgeraden sind und also ich kann zumindest so viel verraten, dass wir werden jetzt nicht die großen Rockstars der Gaming-Branche mit diesem Game, aber das Feedback und die Anzahl Leute, die das jetzt gewishlist haben, ist natürlich schon um einen immensen Faktor größer, als es bei uns in Story Games bis jetzt war.
Ja, kannst du da, also ohne dass da irgendwelche Anwälte sich jetzt gleich beschweren, uns irgendwie so ein Gefühl dafür geben, wie der Unterschied ist? Weil das ist ja mal hochinteressant.
Man kann es ja, es gibt ja genügend Seiten, die dir aus der Followerzahl auch hochrechnen, wo man ungefähr mit den Wishlistings steht und so weiter. Daher kann ich da relativ offen drüber reden. Also wir sind bei The Ebbing, ich weiß nicht mehr, wo wir genau waren, 6, 7, vielleicht 8.000 Wishlistings, als wir in den Verkauf gegangen sind. Und wir sind jetzt mit Medieval Frontiers bei knapp unter 100.000.
Wow, das ist also tatsächlich ein Sprung.
Ist eine andere Dimension.
Krass. Hast du, also ich meine, die Spiele sind ja schon mal im Kern komplett anders, eigentlich in jeder Hinsicht, egal wo man blickt, die Ebbing und jetzt euer jetziges Spiel, Medieval Frontiers. Hast du schon selbst so eine kleine Analyse mal gewagt, woran liegt's ganz genau, dass dieses Spiel jetzt, also Medieval Frontiers, also wenn ich das so sagen darf, ziemlich erfolgreich durch dieses Steam Next Fest da durchgestrichen ist?
Also im Vergleich zu Inspektor Schmidt ist es relativ einfach. Das ist was wir the hard way lernen mussten. Bei Story Games gibt es einen ganz, ganz weiten Bereich, wo die Verkäufe relativ ähnlich sind. Also sagen wir, ob du jetzt ein ganz kleines, wirklich sehr einfaches Narrative Game machst, optisch und so weiter, oder ob du da, wie wir jetzt beim zweiten Versuch, doch mehr Budget in die Hand nimmst, Die Zielgruppe ist immer relativ gleich groß. Und dann gibt's irgendwann diese ganz krasse Explosion, wenn du halt The Witcher 3 machst. Aber da musst du halt mit einem ganz anderen Budget rein und dann gibt es eine riesige Zielgruppe für diese. Aber es gibt kein so langsames, lineares Ansteigen dieser Zielgruppe. Leute, die solche Games spielen, die wollen entweder den ganz großen Shit, doch das verstehe ich ja, mit geilen Cutscenes, fetter Story, mega Vertonung, cinematisch, bam, bombastisch spielen. Oder es gibt diese kleine Nische, die auch Indie Story Games gerne spielt, aber es gibt keinen linearen Anstieg. Und das war so ein bisschen unser Fehler, zu glauben, dass es den gäbe, dass wenn wir ein bisschen mehr Produktionsbudget in die Hand nehmen, auch wir einfacher auch mehr Leute erreichen können. Nein, so ist es nicht. Und bei Medieval Frontiers, bei diesen First Person Village Builder, City Builder, Colony, Sim Games, da ist der Indie-Bereich viel etablierter. Also der Indie-Bereich ist der große Bereich. Medieval Dynasty war auch ein totaler Indie-Title, als die losgelegt haben und so. Also da gibt's eigentlich gar nicht so die richtig fetten AAA-Produktionen, sondern da ist Indie eigentlich der Standard. Und daher ist das ein Bereich, wo man viel besser auch als Indie-Studio, als Indie-Team auch mit eine Zielgruppe erreichen kann, als es bei Story Games ist.
Ich muss mal kurz zwischenfragen. Hast du ein Mikrofon, das zufällig auf dem Tisch steht?
Ja, rumpelt es die ganze Zeit. Ich fasse nichts mehr an. Ich glaube, ich fasse immer den Tisch an, oder?
Also es gibt weniger auf dieser Welt, was ich technologisch hasse, als Mikrofone, die auf einem Tisch stehen. Weil Menschen wie du, die interessante Dinge zu erzählen haben, manchmal mit Energie und unterstreichend auf ihren Tisch hauen. Ja. Und das ist wahnsinnig toll anzusehen. Aber jedes Mal hört man diesen Wump und ich denke mir,
ich fasse nichts mehr. Ich berühre nichts mehr.
Aber es ist okay. Ich habe gut, dass du ein Tischmikro hast, weil wenn du jetzt gesagt hättest, nein, ist ein Headset-Mikrofon, hätten wir wieder eine Federquelle gehabt, von der kein Mensch weiß, woher sie kommt. Deswegen, wir lesen es positiv, Feder entdeckt und eliminiert.
Ich kann jetzt. Du ermahnst mich, wenn ich hier wieder rumrumpel.
Das werde ich machen. Den Einblick finde ich schon mal super spannend. Und genau, vielleicht kannst du noch mal ein, zwei Sätze genauer zu dem sagen, deine Einschätzung, warum jetzt auch euer Spiel, Metal Evil Frontiers eben, im Vergleich auch zu anderen Spielen dieser Art, die ja durchaus auch in diesem Steam Next Fest anspielbar waren und die es auch da draußen ja längst gibt, ein Publikum schon mal gefunden haben. Weil ich meine, das ist ja alles andere selbstverständlich, nur weil man ein Spiel rausstellt, dass dann auch Leute das wirklich entdecken und spielen wollen. Hast du da, oder war das Glück einfach, also dass ein Publikum jetzt dazu gekommen ist, euer Spiel mal anzugucken?
Das ist wirklich eine gute Frage. Tatsächlich mit der Konkurrenz in Anführungszeichen, so empfinde ich es nämlich gar nicht, habe ich mich auch gar nicht so sehr intensiv gerade auseinandergesetzt und jetzt auch gar nicht verglichen, was die eigentlich gemacht haben und was wir gemacht haben. Ich denke, was wir einfach schon haben, ist, dass wir, sagen wir mal, die Basics des Genres, glaube ich, ganz solide abliefern. Mhm. Ich denke, was auf den ersten Moment, glaube ich, ganz cool auffällt, ist, dass wir, ich empfinde das zumindest, ein ganz schönes Bausystem haben, wo du wirklich jeden einzelnen Baustep auch siehst. Ich glaube, was wir halt gemacht haben für uns, es gibt viele Spiele in dem Genre, wir haben halt gesagt, welches sind die kleinen Bereiche da, die wir gerne intensiver und klarer und als unser USP haben würden, und auf die haben wir uns dann auch konzentriert. Klar, kriegen wir zu Recht immer noch viele Fragen, was unterscheidet euch denn bitte hier vom Platzhirsch? Und natürlich muss man immer sagen, man steht so ein bisschen in der im Schatten, und ja auch, wir können ja auch da nie ran an die Größe von Medieval Dynasty und eine Komplexität von so einem Spiel. Aber ich denke, wir haben so uns ein paar kleine Bereiche gesagt. Wir haben gesagt, wir hätten gern, dass es beim Bauen bei uns noch ein bisschen mehr, dass du die einzelnen Steps siehst und die Materialien besser siehst. Ich glaube, das haben wir ganz gut umgesetzt, und das kann man eben auch in einem Trailer ganz gut sehen. Und das Zweite, was unser Wunsch war, wir wollten die NPCs ein bisschen greifbarer kriegen. Dass die Einzelnen mehr Needs haben, dass die Einzelnen mehr Bedürfnisse haben, dass die Simulation auch ein bisschen mehr in die Tiefe geht, also dass die halt wirklich, wenn die einen Baum umhauen, dass der halt wirklich auch weg ist und dass sie den umkloppen müssen, und dann müssen sie ihn auch in Einzelteile zerteilen und dann müssen sie ihn auch wegtragen und alles. Und ich glaube, das ist noch ein bisschen das, wo wir auch noch ein bisschen strugglen, das noch so richtig rüberzubringen, weil dafür musst du auch ein bisschen gespielt haben, bis du es in der Demo dann auch merkst, dass die beiden ersten NPCs auch da sind und dass die so ihren Arbeitstag so machen und dass die auch krank werden können und dass die beim Arbeiten aufhören, wenn, oh, jetzt rumpelt's gleich, weil die Katze über den Tisch marschiert. Ich bin so gespannt. Und sie beschwert sich laut.
Das habe ich ja noch nie erlebt. Also, dass eine Katze so präsent in den Vordergrund kommt. Ach Gott, da ist sie ja sogar. Aber ist da gerade Futterzeit oder was ist da los?
Nee, das ist eine alte Dame. Ich glaube, die hört nicht mehr so gut. Die maunzt immer lauter. Deswegen.
Ach, ist das süß. Ach, du liebe Zeit.
Und die beschwert sich. Ich glaube, sie hätte gerne mehr Trockenfutter, weil sie ihr Nassfutter heute nicht
hat. Du, wenn du das machen möchtest, fix, ne? Das geht vor. Also wirklich, ne? Wenn du füttern willst.
Die ist eh schon, unser Tierarzt sagt immer, sie muss ein bisschen abnehmen.
Ah, okay. Das verstehe, ja. So einen Kandidaten kenne ich auch. Ja. Oh Gott, wow. Nee, also Hauptsache, ihr geht's gut. Das ist das Wichtigste. Das nehme ich gerne. Nur das auf den Tisch schlagen vorhin, da habe ich gedacht, nein, mein Herz, es bebt. Was macht er mit mir? Ja, aber das ist ja super spannend. Übrigens, da kann ich mich direkt mal einhaken, weil selbstverständlich habe ich die Demo gespielt und habe eine Sache festgestellt. Ich muss sagen, ich bin in dem Genre nicht so viel unterwegs. Ein paar der Titel kenne ich, aber erstaunlich wenig aktiv in dieser Welt, und habe eine Sache, und du hast eben schon im Nebensatz angesprochen, als wahnsinnig toll wahrgenommen und empfunden, und zwar eben genau die Sache mit dem Bauen und Craften, und davon vor allem eine Sache, nämlich wie wahnsinnig, und das meine ich auf die schönste Art und Weise, langatmig das alles ist. Das ist genau das, was ich von dieser Art Spiel möchte. Wenn du, weiß ich nicht, zum Beispiel an der Holzwerkbank arbeitest, als Beispiel für die Menschen da draußen, und du sollst Dinge herstellen, dann musst du deinen Baumstamm aus dem Ressourcenlager nehmen, zur Werkbank gehen, das da wirklich hinlegen, das sieht man dann, das liegt dann da, dann gehst du an die Werkbank, und es geht jetzt noch weiter. Du musst jetzt E drücken, in meinem Fall mit Tastatur, du drückst E, dann beginnt eine Animation, so eine Art drüberbeugen, und dann beginnt der Arbeitsprozess wie mit so einem Holz, wie auch immer das heißt, da fängt die Figur das Arbeiten an, und jetzt öffnet sich so ein kleines Radial-Minigame, so ein kleiner Kreis, der sich füllt, und du musst im richtigen Moment mit der Maustaste, während du eh gedrückt hast, klicken, um quasi möglichst viel aus diesem Baumstamm an Ressourcen rauszuholen. Und wenn du es halt nicht schaffst, dann ist der quasi verschwendet gewesen und musst das neu machen. Und auf eine Weise auch das Wasser holen. Gleiches Prinzip, Wasser kurbeln, und dann tauchen da diese Wasserschläuche auf, die man sich da nach und nach rausholt. Das ist auf eine Weise so langatmig, aber es ist genau das, was ich von diesem Spiel möchte persönlich. Das ist so dieses, was ihr auch sein wollt, so ein cozy Mittelalter, so komisch das klingt, das ist so ein Jobsimulator fast schon auf eine Weise. Man hat da einfach zu tun, und das ist ja genau das, was es sein will. Das finde ich ganz toll. Cool. Ich nehme also auch an, das war auch wirklich diese Absicht zu sagen, wir wollen diesen Prozess zeigen und auch ein bisschen in die Länge ziehen.
Ja, absolut. Und das ist auch was wir jetzt gerade merken. Ja. Ich meine, mit 100.000 Wishlistings sind wir, finde ich, relativ erfolgreich, aber trotzdem natürlich immer noch ein Nischenprodukt. Mhm. Und dass wir jetzt auch gerade merken, da müssen wir uns jetzt gerade auch so ein bisschen zusammenreißen oder ein bisschen auch drauf achten, wo gehen wir denn jetzt mit dem Spiel hin? Mhm. Weil wir wollen ganz viel mit Community Feedback arbeiten und tun es auch gerade schon ganz aktiv. Aber dann merken wir natürlich, es gibt zu allem immer zwei Meinungen. Es gibt die einen, die wollen so, es gibt die anderen, die wollen so. Und jetzt müssen wir wirklich so ein bisschen aufpassen, dass wir sozusagen unser Spiel nicht verwässern zu sehr, sondern dass wir sagen, das ist schon die Vision, die wir haben. Auch was du gerade mit Cozy ansprichst, das ist was wir von Anfang an gesagt haben, wo wir auch nur noch am Balancing dran sind. Wir wollen eine Cozy-Variante von dem Spiel und wir wollen eine Survival-Variante von dem Spiel. Also wir wollen zwei Balancing-Presets, die wir auch mitliefern, und du kannst es entweder wirklich als cozy Job-Simulator Mittelalter und du baust deine Siedlung aufspielen, oder du kannst es aber auch wirklich als Hardcore-Survival-Game im krassesten Fall mit Permadeath spielen und sagen, es geht jetzt wirklich ums nackte Überleben hier. Und das ist eins, wo wir ganz klar sagen, hier wollen wir eine Breite auch erreichen, aber bei anderen Bereichen, da haben wir gesagt, jetzt cool, wir können uns da auch dafür entscheiden, und Dinge brauchen Zeit, Dinge brauchen eine gewisse, man kommt auch im Idealfall in einen gewissen Flow rein, während man Sachen macht. Genau. Da wollen wir hin, und wir können das jetzt auch machen.
Spannend. Darf ich an der Stelle mal einen kleinen, wie sag ich denn, Feature-Wunsch äußern? Oder ja, sagst bitte? Du, da habe ich ja gar keinen Nerv mehr für? Okay, und zwar, oh Gott, einer meiner Kater reißt gleich die Gardine hier runter, weil er spielt. Ich drehe durch, was ist denn das für ein Tag? Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Okay, oh Gott, entschuldige, weil es ist die Gardine, die ich bei meinem Einzug hier als erstes angebracht habe. Und da musste ich das noch üben mit dem Bohrer und der Wand hier. Okay, Konzentration. Also, was ich sagen wollte, war Folgendes. Ich habe die Demo gespielt und wie gesagt, er hatte da richtig viel Spaß dabei. Es hat meinen Spielgeschmack genau getroffen. Es ist genau, was ich gerade sagte. Richtig, einmal so ein bisschen so ein Schaffe-Schaffe-Häusle-Bauen-Erlebnis. Toll. So, Frage. Beim Spielen sah ich auf eine Art Vorsprung in der Spielwelt, ein paar hundert Meter entfernt, eine Ruine. Ja. Ein eingefallenes Haus, Holzstein und so weiter. Und ich dachte sofort, mega geil, das ist jetzt vielleicht hoffentlich wie früher im Mittelalter und so, als die Leute für ihre eigenen Sachen, die sie gebaut haben, irgendwelche Ruinen abgetragen haben. Und ich dachte mir, mega geil, da gehe ich jetzt hin und trage da jetzt den Kram raus. Die Holzbalken, die noch gut aussehen, die Steine und so weiter, benutze die selber. Geht leider nicht. Frage beziehungsweise Phänomenale Wunsch. Idee. Bitte, kann man das, also ist das, also macht ihr
war
das?
War bis jetzt nicht geplant, aber ist eine phänomenale Idee. Das wäre richtig geil. Das ist so cool. Ja, da schreibe ich auf. Also wer was für den Early Access? Das ist jetzt immer das Spannende. Wir steuern auf diesen Early Access zu, ja. Und damit, wie der läuft.
Ja.
Damit steht und fällt alles, was wir mit diesem Game noch machen können. Also ich denke, wir kommen mit einem ganz, ganz soliden Gameplay Erfahrung in den Early Access rein. Alle unsere Core-Features sind da. Man kann sicher 30 Stunden schönes Spiel spielen. Aber natürlich bietet so ein Spiel eine immense Möglichkeit, weiterzuarbeiten und spannende Ideen noch umzusetzen.
Ja.
Und das heißt, das hängt halt sehr davon ab, wie jetzt der Early Access läuft. Ja. Was können wir noch reintun?
Ja, Early Access ist dafür ja tatsächlich prädestiniert für so eine Art Spiel. Das ist so eine Riesenbaustelle. Du hast ja schon gesagt, wo man in so viele Richtungen hin erweitern kann. Apropos, auch da eine Frage, und die klingt jetzt wie eine Scherzfrage, aber ich meine das wirklich ganz ernst. Das Spiel, ich habe es ja schon gesagt, auch in der Moderation wahrscheinlich nochmal erklärt, es fühlt sich wirklich sehr bodenständig an, sehr, 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 sehr echt, sehr, also alleine wie viel Zeit ich verbracht habe für einfachste Dinge zum Bauen, Holz fällen und so weiter, Bäume fällen, alles ist in die Länge gezogen auf eine Weise, aber nicht zu lang, aber so, dass ich das auch genieße, wie gesagt, das ist genau das, was ich mir wünsche. Und dann dachte ich mir beim Spielen, während ich so quasi an meinem Avatar herunterguckte aus der Ego-Perspektive, eigentlich wäre es doch hochinteressant, wenn man in diesem Spiel auch darstellen würde, ihr habt ja einige so Ressourcen wie Temperatur, wie kalt warm es einem ist, Hunger, Durst natürlich, Ausdauer, wenn es noch sowas gäbe wie Harndrang und Stuhlgang. Und jetzt pass auf, wie ich drauf komme, ist, das ist ja auf eine Weise eine Ressource, mit der man umgeht. Also alleine der Code, den man da dann irgendwie selber nutzen könnte für, ja, weiß ich nicht, irgendwas. Und dann dachte ich mir, das würde ja so gut genau zu eurem Spiel passen. Also ohne Scherz, sondern wirklich so.
Absolut.
Okay, wo kacke ich eigentlich hin? Absolut. Und wo landet das dann? Weil das ist ja eine Frage, die man sich wirklich stellen muss. Ich kam auch drauf, ich gucke gerade hier Sir Duke de Toll oder wie er heißt, Duke de Toll, hier Game of Thrones, Kingdoms, irgendwas. Und ja, da sieht man auch eine Szene, wie er kackt an Baum. Und ich dachte mir, warum wird das so selten in Spielen mit allem Ernst abgebildet? Und euer Spiel wird so gut passen. Hast du, absolut, da Gedanken dazu? Und auch ehrlich, du kannst auch sagen, das ist Quatsch, hör auf mit mir zu sprechen.
Nein, absolut. Also haben wir auch tatsächlich schon, wurde auch schon im Team diskutiert.
Ach Quatsch.
Wir haben es jetzt noch nicht drinnen, weil wir gesagt haben, wir können einfach nicht alle Features, die uns so einfallen, da reinwerfen, sondern wir müssen uns jetzt mal auf irgendwas limitieren.
Ja.
Klar, wir sind da drauf gekommen, weil bei Manor Lords war das auch ein Thema. Ich weiß nicht, ob es bei Manor Lords dann eingebaut wurde oder nicht, keine Ahnung. Ich weiß nur, dass es mal diskutiert wurde und damit wurde es dann bei uns auch diskutiert, auf alle Fälle. Und würde sich absolut anbieten.
Spannend. Okay, cool. Dann haben wir das auch mal angesprochen. Und noch eine letzte Detailfrage zu dem Spiel selbst. Und dann gibt es noch ein paar Sachen drumherum, die mich sehr interessieren. Da möchte ich einfach nur verstehen, wie ihr das macht. Man läuft diesem Spiel viel rum und sammelt vor allem zu Beginn so Grundbaumstoffe. Steine, Hölzerchen, Pilze und so ein Kram. Und was ich mich fragte beim Aufsammeln, wie löst das eigentlich das Spiel? Das ist so eine kleine Detailfrage, ich bin neugierig. Dass genug von diesen Ressourcen da sind. Also kann es oder soll es passieren in diesem Spiel, dass ich auch wirklich Wälder wegrode und Steinchen wegsammle und einfach nichts mehr da ist, was ja so ein bisschen stressig auch auf eine Weise sein kann? Oder befüllt ihr das über Nacht quasi im toten Winkel neu automatisch mit Steinen und anderem Kram?
Das kommt ein bisschen auf die Ressourcen an. Es gibt bestimmte Ressourcen, bei denen wollen wir tatsächlich ganz gerne, dass sie weniger werden, weil das ein Anreiz ist, dass du rausgehst und andere Ressourcen findest, die du dann kultivieren kannst. Also wir haben Kräutergärten, wir haben Felder, wo du dann selber alle möglichen Feldfrüchte anbauen kannst. Das ist alles für den Early Access dann erst verfügbar. Und da geht's uns auch darum, dass du am Anfang halt sehr, sehr viele Mushrooms findest, damit du dich erstmal überleben kannst. Mhm. Aber das werden immer weniger und immer weniger, sodass du dann auch einen Anreiz hast, da rauszugehen. Also das ist tatsächlich auch eine Sache, die uns wichtig ist. Eins möchte ich auch noch sagen zu dem, warum wir auch darauf bestehen, dass bestimmte Animationen auch eine gewisse Länge haben. Der Gedanke ist ja der, dass du nach und nach weitere Leute findest, die in deine kleine Siedlung da einziehen. Und das ist natürlich auch genau der Faktor, dass du am Anfang auch einen gewissen Grind hast, dass du dann auch irgendwann sagst, ey, ist das cool, dass das jetzt jemand anders übernimmt. Und dann kommt aber für dich wiederum die nächste neue Sache, wie dann Klamotten nähen oder solche Geschichten, wo du sagst, ja cool, den Job übernehme ich jetzt, weil der ist auch noch neu und der ist auch noch spannend. Und immer dieses Hin und Her zu haben aus, es fühlt sich für eine Weile auch ein bisschen grindy an, ich muss Sachen relativ lange machen, ich muss das auch wirklich selber anpacken. Und cool, jetzt habe ich jemanden, der diese Aufgabe übernehmen kann und ich kann mich jetzt dem nächsten Feld widmen. Dieses Hin und Her auch da zu haben im Spiel.
Ganz kurze Zwischenfrage, ist da bei dir gerade der Lüfter angegangen von dem PC?
Meine Waschmaschine schleudert. Wir haben heute hier.
Soll ich dir was sagen? Bei mir ist gerade die Geschirrspülmaschine angegangen.
Wir haben heute hier die Soundparty.
Wirklich, was ist los? Aber es ist okay, ich höre dich noch, das ist das Wichtigste. Du, wenn dieser Podcast jemals erscheinen sollte, am Ende freue ich mich einfach, mit dir gesprochen zu haben. Das können wir so festhalten. Nee, es geht alles. Aber ich habe gerade gedacht, oh Gott, müssen wir da einen PC erlösen? Okay, das ist spannend, weil ich habe mich beim Spielen, wie gesagt, gefragt, wenn ich da den Kram aufgesammelt habe, wie läuft das eigentlich im Hintergrund? Und das habe ich jetzt auch verstanden. Jetzt mal, wenn wir nochmal einen Schritt zurückgehen von diesem Spiel und nochmal auf das Ganze gucken. Du hast jetzt schon ein Bild gezeichnet, das ich auch sehr gut nachvollziehen kann von dem, was ich von außen gesehen habe. Es scheint gerade alles auf dem guten Weg zu sein. Wishlists gehen hoch, Leute spielen das, ihr habt Ideen, ihr fangt an schon zu priorisieren, was machen wir dann für ein Early Access später und was jetzt noch bis zum Release. gibt's denn eine Sollbruchstelle oder irgend so eine Schwachstelle eures Spiels im jetzigen Zustand, wo du denkst, da müssen wir aber auf jeden Fall noch Zeit investieren. Das ist sowas, da wird dir hippelig, wenn du dir vorstellst, dass das Spiel jetzt schon rauskäme.
Also, ja, jetzt ginge nicht. Also da sind wir, da sind wir für die NPCs, die müssen noch runterlaufen. Die haben doch noch einige Macken, wo sie gerne mal hängen bleiben und so. Die müssen wirklich rund und frei agieren, sich da auch anfühlen. Und auch das Feedback, was man von ihnen kriegt, es fehlt gerade noch ganz viel Voice-Over. Dass die auch, weil wir haben eigentlich auch schon ganz viel vorbereitet, die können miteinander Gespräche führen und so. Das haben wir alles noch nicht drin und das ist aber auch alles ganz wichtig dafür, dass man auch kapiert, was ist denn mit denen eigentlich so los? Das sind Sachen, die wir unbedingt noch machen müssen. Gleichzeitig werde ich da überhaupt nicht hibbelig, weil ich da ziemlich genau weiß, dass wir das sehr gut können. Das kriegen wir alles gehandelt. Das ist einfach nur eine Sache, die wir einfach noch abarbeiten müssen.
Ja, das ist ein gutes Stichwort. Apropos handeln und abarbeiten und auch, dass die Figuren miteinander sprechen. Ich habe eine ganz große Vorfreude auf dieses Spiel und ich werde das zum Early Access in jedem Fall angucken.
Ist auch cool, danke.
Moment, aber es gibt ein Aber. Aber okay. Es gibt eine Sache, die mich persönlich lässt mich die so ein bisschen mit gemischten Gefühlen zurück und ich bin neugierig mal zu erfahren, wie es da hinter den Kulissen aussieht. Das meine ich ganz ernst. Ich will gerne mal wissen, wie bei euch so der Prozess aussieht, dass das dazu kam, dass ihr für das Spiel auch KI-Tools an unterschiedlichen Stellen einsetzt. Ich habe nämlich, als ich mir die Steam-Seite angesehen habe, und es ist ja cool, dass ihr das da so transparent benennt, gesehen, dass eben darauf hingewiesen wird, dass KI-Tools an verschiedenen Stellen benutzt werden. Ich habe die Stelle jetzt einfach mal für die Leute da draußen aus dem Bauch heraus auf Deutsch übersetzt. Ich lese das mal ganz kurz vor, das sind 3-4 Sätze. Also da steht, Teile des Contents, Marketingmaterials und einige Charakterstimmen wurden mit Hilfe von KI-Tools erschaffen oder übersetzt. Während wir diese Tools nutzen, um unsere Arbeitsprozesse zu unterstützen, ist jedes Feature und die Dramaturgie unserer Geschichte ein Ergebnis bewusster, kreativer Entscheidungen unseres Teams. Die finale Spielerfahrung wird von uns persönlich und mit einem Auge fürs Detail geformt, um eine Welt zu schaffen, die sich für unsere Spielerinnen und Spieler authentisch anfühlt. So, bevor ich dazu komme, warum benutzt ihr das, vielleicht noch mal ganz kurz für die Klarheit, wie viel ist denn jetzt tatsächlich mit Hilfe von KI entstanden? Also was ist das denn alles so?
Also eins, was natürlich die meisten Leute gar nicht sehen, im Coding-Bereich wird KI natürlich inzwischen massiv eingesetzt. Also dass man das und weniger, also zumindest von uns weniger, dass die KI codet, sondern dass die KI Feedback gibt und Vorschläge macht. Hey, wie könnte man das und das Problem lösen? Mhm. Oder guck dir das mal an, wie ich das gelöst habe, was hältst du davon? Das ist ein Bereich und im Coding-Bereich ist KI mächtig. Also das ist wirklich kein Wunder, dass Coder so KI-Freunde sind, weil das ist halt auch das, wo sie am besten ist. Es sind Sprachmodelle. Code ist immer eine Sprache. Die lernen sie halt und können dann die meiste Grammatik von dieser Sprache, praktisch alle Grammatik, die schon mal verwendet wurde, können sie halt abrufen und können sie wiedergeben. Das ist einfach phänomenal. Was jetzt gerade, glaube ich, most obvious im Game ist und wo die Leute, die Spielenden am meisten auch draufstoßen, ist, dass wir gerade viele Stimmen KI generiert haben. Mhm. Das ist halt jetzt gerade, dann sagen wir halt, ey, die NPCs, die sollen sich so und so übers Wetter unterhalten und sollen sagen, hey, der Winter wird wahrscheinlich streng. Dann reden die miteinander und dann stellen wir fest, dann machen wir das mit KI jetzt gerade und dann stellen wir fest, okay, das wird überhaupt nicht gut transportiert, wir müssen da klarer werden. Da muss jemand sagen, hey, es ist jetzt November, der Winter kommt bald, wir sollten Vorräte anlegen. Und wenn wir das jetzt mit echten SprecherInnen machen müssten, müssten wir die halt dann alle wieder für 3 Sätze ins Studio bringen, die 3 Sätze wieder recorden, sie ins Game bringen, wieder weiter testen und dann merken, okay, da kommt immer noch nicht rüber, was wir eigentlich rüberbringen wollen. Das ist für uns aufwandstechnisch gar nicht zu stemmen. Und die einzige Alternative wäre, gar keine Stimmen drin zu haben. Und das wiederum, denke ich, würde die aktuelle Spielerfahrung echt trüben, wenn da keine Stimmen im Spiel wären, wenn die Leute nicht miteinander reden könnten, wenn die nicht mit dir reden könnten. Da fehlt dann einfach was. Daher ist das ein Bereich, wo ich sage, das ist für uns eigentlich die einzige Chance, wie wir es gerade machen können. Alles andere gibt das Budget einfach nicht her.
Wie fühlt sich das denn für dich persönlich so an? Weil es gibt jetzt einige Leute da draußen, die würden jetzt sagen, naja, ist schon nachvollziehbar für die Produktion quasi, damit das überhaupt machbar für euch ist. Andererseits, das sind ja auch Leute, die Jobs brauchen und die ihren Job gelernt haben und die das jetzt vielleicht hören und denken, naja, nicht so cool, weil das ist ja eigentlich meine Arbeit und man könnte sich da vielleicht irgendwie zusammenfinden. Wie guckst du da so als Mensch drauf? Weil es gibt ja auch Leute, die an deiner Stelle sagen würden, das ist halt technologischer Fortschritt. So ist das nun mal. Wo ordnest du dich da so ein?
Ja, also ich bin insofern auch ultra krass betroffen, dass ich ja irgendwie seit über 15 Jahren professionell Musik mache.
Ja, ja.
Und was KI im Musikbereich kann,
ja,
ist
ja.
unfassbar. Ja, ja. Also was dir KI in 3 Sekunden für einen Song schreibt, es, das ist wirklich einer der Bereiche, wo ich sage, keine Ahnung, wer noch Musik schreibt in 1-2 Jahren. Kann man aber positiv und negativ sehen. Also was die KI halt super gut kann, ist den ganzen Mainstream. Was die KI super schlecht kann, ist alles, was nicht Mainstream ist. Und alles, was halt eh 0815 Ware ist, sag ich mal, mein Gott, da ist mir dann auch wurscht, ob das jetzt der Songwriter, der seinen 1000. Song für einen anderen Künstler schreibt, schreibt, oder ob das eine KI geschrieben hat. Aber irgendwie kantige, sperrige, eigenartige Musik, die wird die KI für eine ganze Weile nicht schreiben, weil sie da einfach gar nicht genügend Vorlagen hat. Das gibt's gar nicht. Und insofern habe ich da auch im Musikbereich irgendwie meinen Frieden mitgemacht. Mein Gott, ändern kann ich es eh nicht. Da bin ich jetzt einfach in der Situation, dass das so ist. Und jetzt muss ich mich irgendwie damit arrangieren. Im Games-Bereich geht's mir da genauso. Also ich verteufle es nicht, obwohl ich selber in ganz, ganz vielen Bereichen, in denen ich schon gearbeitet habe, irgendwie davon eigentlich auch betroffen bin. Auch im Tonstudio-Bereich, wo ich auch sehr viel lange gearbeitet habe, ist es so, dass KI inzwischen Platten mischt. Und zwar gut. Ich kann es ja eh nicht ändern, dann muss ich halt gucken, wo ist denn eigentlich mein Skillset, wo ich hier trotzdem noch was Besonderes draufsetzen kann. Und dann wiederum finde ich es eigentlich ganz geil, weil ich bleibe jetzt mal gerade bei der Musik, weil es da so krass heftig inzwischen ist. Die KünstlerInnen, mit denen ich zusammenarbeite, die haben jetzt eh nicht die großen Budgets. Und da ist dann früher halt so und so viel für das und das und das raufgegangen, was sie inzwischen einfach alles nicht mehr brauchen. Und da kann ich dann sagen, okay, guck mal, wenn ihr nur so ein Budget habt, dann können wir uns wirklich darauf konzentrieren, dass ich in diesem Budget hauptsächlich mit euch an euren Songs arbeite und versuche kreativ da das Beste rauszuholen, was rauszuholen ist, und mit euch irgendwie da auch das zu finden, was eure Musik ausmacht, und alles andere, was eher Handarbeit und abzuleisten ist, übernimmt KI für mich. Geile Scheiße, super, let's go.
Also ein gewisser Pragmatismus, würde ich sagen, ist bei dir so der rote Faden, wenn es um diesen Umgang damit geht. Jetzt bin ich mal neugierig, noch zu fragen, wie würde denn dieses Problem mit hier den Sprecherinnen und Sprechern und Budget und sowas gelöst werden für ein Medieval Frontiers in einer Welt, in der es noch nicht die KI gibt? Also ich meine, das ist ja jetzt ehrlich gesagt 2 Jahre her oder so, vielleicht ein bisschen länger, wo die Tools alle noch komisch, also noch komischer waren. Wie hättest du denn das da gemacht?
Mein Gott, da würde es höchstwahrscheinlich das Team einfach selbst sprechen. Das wäre dann
einen gewissen charmanten Ton, muss ich sagen.
Hätte was, aber wäre wahrscheinlich vom Ergebnis oft einfach ein bisschen schlechter, als das wir jetzt gerade haben. Und wenn man ganz ehrlich ist, das wäre alles Zeit, die wir damit verbringen, diese Sachen einzusprechen, ja, wo wir nicht am eigentlichen Game arbeiten.
Ja, ja.
Ist charmant, ist richtig, kostet aber relativ viel Arbeitszeit und Geld, wo wir eigentlich andere Sachen machen könnten. Und eine Sache ist natürlich so, es kommt extrem aufs Spiel an, aber ein Game wie The Ebbing kannst du noch immer nicht mit KI machen, und das wird meines Erachtens auch noch ein bisschen dauern, weil dieses richtige Rüberbringen von unterschiedlichsten Emotionen, das macht die KI einfach noch nicht. Das sind wir noch nicht. Und ich denke, das wird auch noch ein bisschen dauern. Insofern gibt es ja Bereiche, wo es nach wie vor extrem wichtig ist, das zu haben. Und dann gibt es aber auch viele Bereiche, weißt du, wenn die Leute bei uns im Level miteinander plaudern und da einfach auch nicht so viel Emotion drin sein muss, dann habe ich da auch überhaupt, also ich persönlich zumindest, überhaupt kein schlechtes Gefühl, wenn die da einfach miteinander plaudern. Wenn es da wirklich jemandem schlecht geht und wir das auch rüberbringen wollen oder jemandem richtig gut geht, dann macht es die KI eh nicht, dann brauchen wir eh die entsprechenden SprecherInnen dafür.
Ja, also das ist auch nicht der Ort, wo ich jetzt dich überzeugen will, das irgendwie anders zu sehen. Ich finde es interessant.
Sag doch mal, wie du siehst, finde ich nämlich auch spannend.
Ja, genau anders. Also, wie gesagt, es soll ja eigentlich jetzt um dich gehen, aber ich hab da eine ganz große Aversion dagegen, aus vielen Gründen, von Sicherung von Arbeitsplätzen bis hin auch zu ethisch-moralischen Gründen. Ich sehe, also jeden einzelnen Grund, den du genannt hast, kann ich nachvollziehen und verstehen, auch dieser Pragmatismus, der da mitschwingt. Und trotzdem würde ich zum Beispiel, wenn ich ein Spiel entwickeln würde oder irgendwas anderes kreativ mache, aus so einem Prinzip heraus niemals diese Tools benutzen, weil das so eine Prinzipienfrage bei mir ist. Und was du machst, ist ja super. Also wenn man wirtschaftlich denkt, viel klüger, weil du eben genaue Möglichkeiten für das Spiel dir eröffnest, die vorher nicht möglich gewesen wäre, womöglich sogar wirklich die Qualität erhöhst und dein Team entlastest, bei all dem würde ich aber trotzdem, als ich jetzt als Person dastehen und sagen, nee, aus Prinzip, ich würde das niemals machen wollen, weil das ist nicht, für mich ist das keine Kunst, die da dann mehr geschaffen wird, sondern das ist schon etwas anderes. Ich will den Menschen im Spiel haben und deswegen bin ich aber auch wiederum froh, euer Spiel ist ja kein 100% KI-Spiel, sonst würde ich auch nochmal anders reden, sondern ich verstehe und deswegen wollte ich nachfragen, neugierig, warum ihr es benutzt und wie ihr es benutzt. Das kann ich nachvollziehen. Ja.
Ich finde auch diese Grenze zwischen Kunst und Produkt ist ja auch wirklich ganz was Spannendes.
Ist spannend.
Weil kann irgendwas, womit du Geld verdienst, überhaupt noch Kunst sein?
Ich sag ja.
Weil die Grenze, die ist sehr, sehr weich. In dem Moment, wo du eine einzige Entscheidung triffst, um damit mehr Geld zu verdienen, sozusagen gegen deinen künstlerischen Aspekt, verwässerst du den Kunstanteil ja schon.
Ja, also als jemand, der aus der Kunstgeschichte kommt, hier mit Archäologie studiert und sowas, für mich schließt sie das gar nicht so sehr aus. Ich weiß aber, was du meinst. Das ist ein Kunstbegriff. Ich gehe damit, wenn ein Banksy sagen würde, okay, wenn ich diese Farbe benutze, kriegt's bei der Auktion nochmal Millionen mehr. Das ist ein komischer Kunstbegriff. Da bin ich bei dir. Gleichzeitig, ich definiere das für mich ein bisschen anders. Aber wie gesagt, ich verstehe komplett, woher ihr kommt. Und da muss ich noch mal eine produktionstechnische Nachfrage stellen, weil das finde ich wirklich spannend. Ich lese manchmal über Menschen, die KI benutzen, dass sie zugestehen, dass in manchen Prozessen, ehrlich gesagt, fast mehr Arbeit entsteht, weil die KI nicht genau das tut, was man will, als wenn sie einfach einem Mensch sagen würden, mach doch einfach so und nicht anders. Wie sind deine und eure Erfahrungen da? Also wenn ihr hier mit der Sprache arbeitet, ist das wirklich eine Erleichterung mittlerweile schon? Also dass man wirklich sagt, das läuft?
Also wenn du halt ganz genau weißt, wofür du es nutzen kannst und wofür nicht.
Ja,
man muss die Tools kennen, man muss die Limitierungen davon kennen. Das ist, was ich auch einen spannenden Aspekt finde, ist ja, für mich steht ja dann theoretisch die Frage im Raum, wenn wir sagen würden, okay, wir wollen es definitiv alles, es muss alles mit SprecherInnen passieren und so weiter, dann ist ja bei mir potenziell die Frage im Raum, dass ich sage, okay, so und so viel Budget muss ich dafür zur Seite tun.
Ja.
Wen vom Team entlasse ich? Weil wir das Budget nicht mehr haben.
Klar.
Und das ist ja auch eine Entscheidung, die echt hässlich ist.
Klar.
Also die Jobs auf der einen Seite sind ja auch Jobs auf der anderen Seite.
Ja.
Da bin ich zumindest froh, dass ich diese Entscheidung gerade nicht treffen muss.
Vollkommen. Also wie gesagt, ich sitze jetzt hier auch nur in meinem Popel-Wohnzimmer in Hamburg, weißt du, und kann leicht jetzt reden. Ich kann da viel leichter jetzt aus so einer ethischen Theorie heraus sprechen. Deswegen frage ich ja auch neugierig und sitze jetzt hier nicht und denke mir, okay, das ist die falsche Antwort. Also das finde ich doof, sondern ich habe ja Verständnis für die Situation, um Gottes Willen. Und deswegen finde ich es auch so spannend, dass du eben diese Einblicke erlaubst, weil ich finde das echt interessant. Ich sehe das und finde es auch für mich interessant und vielleicht auch für die Leute da draußen, was das so mit dem eigenen Spielerlebnis macht, wenn man eben weiß, das und das ist mit KI gemacht worden, das und das ist von Menschen. Ich bin mal gespannt, wie das dann auch im Spiel am Ende, wenn es dann als Early Access erscheint, wirkt. Da bin ich wirklich gespannt. Apropos, da wollte ich auch nochmal fragen, kannst du vorsichtig uns eigentlich verraten, wann man sich da mit der Festplatte drauf vorbereiten sollte? Ja. Wenn du aber sagst, das ist alles noch unbekannt, auch gut, ne? Also
wir hoffen Q2 dieses Jahr, das ist so das, was wir anpeilen. Ich habe eine Frage zum Thema KI noch, da würde mich nämlich deine Meinung interessieren.
Ja, aber gerne.
Was ist zum Beispiel, wenn wir jetzt hingehen und sagen, okay, wir brauchen jetzt fürs Game jede Ressource, die wir haben, brauchen wir als fürs Inventory jetzt ein Icon davon. Das ist ja auch ein Job, den auch ein Artist nicht mal besonders gerne macht, sondern der muss. Wäre da dann okay, wenn wir KI nutzen? Oder ist also, das immer noch doof?
Also was ihr macht, das entscheidet ja ihr. Wenn ich jetzt von meinem Spiel ausginge, nirgends bitte KI. Bitte nirgends KI. Ich habe auch schon mit Künstlerinnen gesprochen, hier auch bei Okay Cool, die gesagt haben, sie benutzen das gerne, um bei großen Artworks zum Beispiel Wiesen ausmalen zu lassen. Dass quasi sie vorgeben, okay, die Wiese, die Grashelme, die einzelnen, die lasse ich generieren. Das ist etwas, wo ich davor sitze und denke, ich sehe das, dass in einem Grashalm kein großer künstlerischer Gewinn liegt und ich sehe, dass dadurch für dich als Künstlerin Zeit frei wird, andere Dinge zu machen, die präsenter im Spiel sind. Das ist mein Wiggle Space. Da würde ich sagen, okay, aber ein Icon, Um Gottes Willen. Da würde ich sagen, nein, hört auf, das ist Kunst, das darf nie angefasst werden. Das sieht man ja. Das ist ja ein Symbol im Spiel. Also da ziehe ich meine Grenze. Und wie gesagt, das ist ziemlich hardlinerig, aber so ist das halt. Ich kann da nicht aus mir raus, das ist meine Einstellung dazu, aber trotzdem begegne
ich
dann
eben voll nachvollziehen auch.
Projekten mit einer großen Neugier, weil ich will ja auch verstehen, woher das kommt. Und alleine eben, dass du Verantwortung trägst für ein Team und dass die ja alle am Ende ihre Miete zahlen können und so ein Kram, rückt das Ganze ja plötzlich in neue Sphären und das sehe ich ja auch. Also deswegen, ich finde es einfach spannend. Ja.
Ist ja auch, ich kenne es auch nochmal witzigerweise, weil ich habe auch eine klare Unterscheidung zwischen der Musik, die ich privat mache und der Musik, die ich beruflich mache. Mhm. Und die eine Musik mache ich, weil ich damit Geld verdienen musste in der Phase, wo ich das wirklich hauptberuflich gemacht habe. Und die andere Musik habe ich gemacht, weil ich sie selber machen wollte. Mhm. Und natürlich ist beides Musik machen und beides macht mir extrem viel Spaß, aber es gibt immer noch eine Grenze zwischen beiden. Und dann, also ich spiele da in einer Coverband schon seit vielen Jahren und dann ist es für mich auch so, dass wenn ich so einen Abend auf der Bühne stehe, dann gibt es bestimmte Songs, die spiele ich mehr wegen dem Geld, Songs, die spiele ich eher, weil sie mir gefallen und es schwimmt den ganzen Abend, verschiebt sich die Grenze so ein bisschen, wann ist es mehr Kunst und wann mal ist es mehr ein Produkt, was wir da präsentieren.
Ja, also wenn irgendwann bei euch der Laden noch besser läuft und wirklich wahnsinnig viele Möglichkeiten, auch alle Lust darauf haben, weißt du, was ich mir dann wünschen würde? Und jetzt gehe ich dir wahrscheinlich richtig auf die Nerven mit noch einem Vorschlag, aber was so cool wäre, in den Optionen ein Knöpfchen, den du klicken kannst und dann kannst du dir optional statt der KI-Stimmen im Spiel die vom Team eingesprochenen Voicelines anhören. Weil dann weiß man schon, das ist jetzt nicht das Perfekte, niemand von uns ist ausgebildeter Sprecher, Sprecherin im Team, aber wenn man möchte, hat man dieses Erlebnis und das fände ich charmant, aber das ist jetzt wirklich Traumland, das ist nur so aus dem Bauch heraus. Ja, naja. Also ehrlich gesagt, das war's. Das waren meine Fragen, die ich mitgebracht habe. Vor allem eine große Neugier, mal hinter die Kulissen eures Projekts zu schauen und vor allem nochmal die Vorfreude auf den Release zu teilen. Weil wie gesagt, dieses Spielerlebnis da drin, du, wie ich da am Flüsschen mein Häuschen aufgebaut habe und beim Holzhacken quasi im Hintergrund den Bach da sah, wie der einfach so an mir vorbeiströmte, das war einfach schön. Das war einfach schön. Ich bin wirklich gespannt, wie das dann zum Release sein wird. Da werden wir uns auch sicherlich nochmal hören, wenn du magst. Also ich wäre wirklich neugierig.
Oh, darf ich doch noch was zum
KI? Ja, gerne,
ich bin mittendrin, es ist so spannend.
Ja, bitte.
weil das ist auch bei uns im Team, ist jede einzelne Situation, wo wir drüber diskutieren, immer eine Diskussion.
Ja.
Weil da gibt's auch unterschiedliche Positionen und da gibt's genau das. Es gibt auch genau die Situation, wo selber ein 2D-Artist sagt, ich wäre so froh, wenn mir das jetzt eine KI abnehmen könnte. Weil wenn ich jetzt hier den 400. Button malen soll, ja, dann, und es gibt bestimmte Bereiche, wo wir einfach auch, wo die Person, die das macht, auch so klar sagt, nee, ist für mich eine Grenze, machen wir nicht, da mache ich selber, die Zeit müssen wir uns nehmen. Ja. Das gibt's alles. Also das ist auch für uns keine gerade Linie, sondern eine alltägliche Diskussion.
Ja, du, vielleicht ist es ganz gut, dass ich keine Spiele entwickle. Ich habe mich gerade bei dem Beispiel, das du geschildert hast, wenn der Artist kommt und sagt, ich will nicht den 200. Button händisch malen, hörte ich mich schon innerlich auf so einen Bürotisch steigen und rufen, dann machen wir ein Spiel mit weniger Buttons. Also das war sofort meine Antwort
darauf. Finde ich aber sehr gut.
Also es ist gut, dass ich hier sitze und nicht an der Spitze eines Entwicklerstudios. Völlig radikal. Naja, also wie gesagt, wir bleiben in Kontakt. Ich fand es hochspannend. Ich bin wirklich gespannt, wie es dann auch tatsächlich erscheinen wird und all das. Wir bleiben in Kontakt. Ich wünsche dir und euch alles Gute. Ich drücke die Daumen und dann hören wir uns Q2 irgendwann wieder.
Ja, Dom, vielen, vielen Dank für die Einladung.
Ja, gerne doch.
Ich freue mich.
Danke, tschüssi. So, das war mein Gespräch mit Jakob Braun über das faszinierende Medieval Frontiers inklusive einer Diskussion über KI-Tools drumherum. Ihr habt's vernommen. So, von hier aus kann und will ich überleiten zu der zweiten Person und dem zweiten Spiel. Ach, jetzt weiß ich nicht, ob das zu hören ist, aber meine Waschmaschine plärrt gerade zwischendurch rein. Da lassen wir jetzt drauf, Band ist teuer. Also, ich leite von hier aus in aller meiner Privatier rüber zu meinem zweiten Gespräch, das ich führen durfte mit dem Entwickler eines weiteren Titels, der mich sehr begeistert hat und nicht nur mich, einer der großen Gewinner dieses Steam Next Fests. Und zwar, ich erzähle erstmal von dem Spiel, spreche ich von Wanderburg, ein Spiel, das man verorten kann, erst einmal in dem Genre des des Vampire Survivors-like. Das bedeutet, man hat eine irgendart geartete Figur, die rumfährt, rumläuft, rumspringt in einer Spielwelt. Und in dieser Spielwelt gibt es Hunderte, Tausende, Millionen von Gegnern, die alle nach und nach in steigendem Schwierigkeitsgrad auf die eigene Figur zulaufen. Und die wiederum wehrt sich automatisiert gegen diese heranstürmenden Horden. Ich bin mir sicher, niemand von euch hat bisher so eine förmliche Definition von Vampire Survivors-like gehört wie diese. Aber jetzt wisst ihr, worum es geht. Sehr erfolgreiches Spielprinzip. Ihr habt sicherlich davon mitbekommen, wenn ihr euch irgendwie auch nur ein bisschen mit Spielen auseinandersetzt. So, und Wanderburg ist in diesem Genre jetzt verankert, hat aber ein paar ganz besondere Kniffe. Erstmal geht's um Burgen. Man hat keinen Ritter, man hat keinen Helden, man hat keine einzelne Figur, sondern eine Burg auf Rädern, die durch diese Spielwelt eben fährt, in der alle möglichen Gestalten auf einen zulaufen und einem nichts Gutes wollen. Und diese Burg, die man da steuert, die schießt in regelmäßigen Abständen Kanonenkugeln links und rechts in alle Richtungen. So, jetzt kommt der Kniff, wo man in anderen Vampire Survivors like die eigene Spielfigur auflevelt und sie stärker macht und ihr auch mal eine neue Fähigkeit schenkt oder irgendwelche Items in den Gürtel reinstopft, erweitert man hier die Burg mit gesammelten Upgrades auf verschiedenste Art und Weise. Man kann Burgen größer machen, schneller machen, widerstandsfähiger machen, mehr Kanonen aufschrauben, die gesamte Silhouette verändern. Und das funktioniert so gut. Ein Burgenbaukasten quasi im Vampire Survivors-like, angereichert mit einem ganz hübschen Look, 3D. Es hat was von Leinwandgemälde. Ich mag es sehr. Man guckt es sehr gerne an. Und Burgenkreationen, die wirklich ins Absurde ragen, aber auf die schönste Art und Weise. Regelmäßig erscheinen in der Spielwelt zum Beispiel Burgenbosse, nenne ich sie einfach mal. Das sind wirklich kilometerhohe Konstruktionen mit Stacheln und Riesenkanonen und was weiß ich. Und die muss man dann umfahren, beschießen, ausweichen. Aber alles mit so einer schwerfälligen Art, wie es Burgen nun mal sind, wenn man sie auf Räder packt. Hochfaszinierend, ein tolles Spiel, das mir so viel Freude bereitet hat. Und offenbar nicht nur mir, denn wir werden auch im Gespräch drüber reden. Viele 10.000 Menschen haben sich das Ding vorgemerkt, installiert und freuen sich auf den Release offenbar. Die Ausgangslage sieht gut aus für Wanderburg und mehr noch, es hat sich ein besonderer Publisher mittlerweile gefunden für dieses Spiel, und zwar die Firma Sidekick Publishing, und das ist die Publishing-Firma von niemand geringerem als Hand of Blood, dem Riesen-Influencer, der mit seiner riesigen Reichweite und einigen wirklich tollen Marketing-Ideen dieses Spiel nach vorne bringen will. Also, das Spiel steht auf der Überholspur. Spannender Moment, da mal reinzugehen und zu fragen, wie ist es, wie fühlt es sich an, wohin führt die Reise, wie war das Steam Next Fest nun ganz genau hinter den Kulissen? Und all das beantworten wird mir Johannes Knob, der ist nämlich Teil des Studios, die Wanderburg machen, und dieses Studio heißt Randwerk, ein Berliner Indie-Studio, die vor einigen Jahren Abriss veröffentlicht haben, ein Detonations-Explosions-Abriss-Simulator-Spielplatz, das auch sehr spaßig war, aber das hier ist nochmal ein anderer Level in jeglicher Hinsicht. Ich bin sehr, sehr gespannt, wie sich das entwickeln wird, und ich bin gespannt, ob euch dieses Gespräch zwischen Johannes und mir, mit dem ich nun schon seit einiger Zeit in Kontakt stehen darf, gefallen wird. Ich wünsche euch eine Menge Spaß, Freude, Unterhaltung und viele spannende Einblicke. Wir gehen rein. Ich möchte nämlich begründen, warum ich das so aufregend finde, dass es klappt zwischen uns, dass wir sprechen, weil, und das kommt von Herzen, Johannes, das meine ich ganz ernst, das ist wieder mal eines dieser Spiele, das ihr jetzt vorgestellt habt. Ich gucke da drauf und spiele es natürlich und denke mir beim Spielen, das ist ja genial. Warum kam vorher niemand auf die Idee? So müssen sich Leute gefühlt haben, als sie damals Pong gespielt haben, als das erfunden wurde. Dieses so, das ist so, es ist eigentlich, liegt auf der Hand, zwei Stäbe und ein Ball in der Mitte, beziehungsweise bei euch die Burgen, die rumfahren und auf andere Burgen schießen. Warum hat es noch niemand gemacht? Und das führt auch noch zu keiner Frage. Ich will nur mal diese Euphorie mit dir teilen und gucken, ob dieser Tennisball nochmal irgendwie zurückkommt oder ob er im Sumpf landet.
cool, nochmal die Pong-Referenz. Nein, das war auch einer der Gründe, warum wir jetzt gesagt haben, das machen wir und nicht was anderes. Das erkennt man einfach. Man weiß direkt, was da los ist. Also das ist nicht ein Spiel, das wir in irgendeiner Weise erklären müssen. Und das ist natürlich auch die Faulheit des Game Developers natürlich eine große Rolle, wo man dann natürlich sagt, geil, da müssen wir nicht großartig irgendeine Tutorial-Geschichte oder irgendwas machen. Burg fährt, zack, alle wissen genau, was los ist und wissen, warum das Spaß machen soll. Das hat uns dann auch einfach überzeugt, als wir dann im Vergleich dazu vielleicht irgendwelche Sachen gemacht haben, wo wir dann dachten, nee, du musst hier erstmal klicken und genau nach einer Weile hat man es verstanden. Das ist einfach so ein klares Konzept. Da muss man nicht erklären. Das ist super.
Ich möchte da, auch wenn das sehr einleuchtend ist, noch mal eine Stufe nachfragen, weil es klingt ja jetzt so ein bisschen so, und man könnte es ja auch meinen, das ist die Wahrheit, aber so ist es ja nicht, dass man dieses Papier hat, auf dem diese Idee wie plötzlich erscheint, weil es nur, wie du ja beschreibst, logisch ist. Selbsterklärend, Leute gucken es an, verstehen, um was es geht. Aber es muss ja doch irgendwann diesen Moment mal bei euch gegeben haben, wo ihr gesagt habt, wir machen diese Art von Spiel, die es später mal dann Wanderburg heißen soll und heißen wird. Und ich würde gerne erfahren, wie diese Idee bei euch ankam, weil es gibt jetzt auf dieser Skala zwei Möglichkeiten und auf eine hoffe ich mehr als auf die andere. Die eine Möglichkeit wäre knallhart Marktanalyse, Burgen sind cool, das Genre ist super erfolgreich, ist niedrigschwellig, erklärt sie von alleine, los geht's. Das andere wäre, Johannes, und ich sage nicht, was mein Favorit ist, aber das andere ist, dass du persönlich ein riesen Burgenfan bist und das Genre liebst bis zum Ende deines Herzens und gesagt hast, Leute, auch wenn es ein Ruin wird für uns, wir müssen so ein Spiel machen. Was ist richtig?
Eine Mischform. Also toll. Ich glaube, wir sind, das hängt ein bisschen mit damit zusammen, dass wir alle drei, also Till und Friedrich und ich, natürlich große Burgenfans sind.
Ist das so? Also wirklich, Burgen spielen eine Rolle in deinem Leben?
Ja, wir sind auch alle so, waren auch alle schon mal irgendwie öfters auf einem Mittelaltermarkt.
Toll.
Und das... was es auch so ein bisschen zusammenhängend macht und was man bestimmt auch im Stil sieht, den ja Friedrich groß zum großen Teil geprägt hat. Wir mögen alle die Siedler 3 und Siedler 4 Ära sehr.
Oh, toll.
Und irgendwie haben wir da so einen Hang zu diesen wuseligen Mittelalter-Dingern. Und wir haben auch was anderes Mittelalterliches davor probiert. Das Projekt hieß dann Bergfried. Das war irgendwie so mit Karten, so einen Burgenbau-Ding. Also das war so ein bisschen Stronghold mit Karten. Aber das war irgendwie alles relativ kompliziert und das musste man den Leuten immer. Und dann gab es einen anderen Prototypen, dann war es so, lass uns doch mal gucken, ob wir so ein bisschen was Hochgleichiges machen. Und dann waren wir schon im Burgenmodus und dann haben wir die Burg halt irgendwie durch die Gegend fahren lassen. Und da haben wir auch gar nicht unbedingt, also Mortal Engines und so weiter, das hat man uns dann irgendwann gesagt und war so, ja, stimmt ja eigentlich. Aber das waren dann auch viel, dass wir irgendwie die Burg haben Sachen machen lassen, auch aus mechanischen Quellen, also inspirierend. Also am Anfang war das Spiel richtig doll, auch nochmal wie so ein Piratenspiel mehr, wie so Sid Meier's Pirates oder irgendwie, wie auch das, dieses Spiel, was in jedem Land anders heißt. Genau, und das, dann dachten wir, okay, das kriegt die Burg dann an die Seiten Kanonen, damit man so spielen kann wie bei diesen Piratenspielen. Das hat auch am Anfang konnte man es nur mit der Maus steuern und so weiter. Das war total langsam, das war total klang, also das hat auch echt was hinter sich, das Spiel, bis das in so eine ganz spielbare, casualige Sache reingefallen ist. Das war am Anfang gab es auch zig Ressourcen und so weiter. Da haben wir halt viel mehr, sind wir von der Burg ausgegangen und war so, ja, nee, klar. Und dann kann man da Schafe einsammeln, dann gibt es die Schafe als Ressource und dann kann man was craften, alles unsinnig. Und also das ist auch quasi nicht unbedingt in der Kombination mit diesem Survivors-Roguelike-Ära unbedingt entstanden und deswegen hat das. Würde ich auch mal sagen, kann es sich da auch von diesen anderen Spielen ganz gut abheben. Auch von, haben wir ja viel früher dran gearbeitet als Megabonk zum Beispiel, weil sonst hätten wir da vielleicht irgendwie viel mehr kopiert.
Mhm, mhm. Kurzer Einlass von mir, Mortal Engines, Krieg der Städte. Meinst du diesen Film, den du gerade referenziert hast? Ich kannte ihn. Ich habe gerade in schneller Hand auf all meinen Monitoren eine Recherche hier losgestartet und sehe jetzt diesen Film, falls die Leute den draußen nicht kennen, kam am 13. Dezember 2018 in die deutschen Kinos, am Tag darauf in die US-amerikanischen Kinos. Drehbuch wurde geschrieben von unser aller Liebling Peter Jackson und ich möchte nur die ersten zwei Sätze der Handlung vorlesen. Die stimmt nämlich gut ein. Ich zitiere, die Handlung findet in einer postapokalyptischen Zukunft statt, in der die Ressourcen der Erde fast aufgebraucht sind und Städte in fahrende Festungen umgewandelt wurden. Und jetzt kommt der Knaller. Anfang des dritten Jahrtausends, 1000 Jahre vor den Geschehnissen des Films, hatte sich die bestehende Zivilisation im sogenannten 60-Minuten-Krieg selbst zerstört. Zitat Ende. Also vielen Dank für die Filmempfehlung mal am Rande. Das klingt ja spektakulär.
Also ich muss auch sagen, also ist nicht unbedingt eine Empfehlung. Der Film ist ein legendärer Flop. Was aber hauptsächlich an den Dialogen, glaube ich, liegt. Aber die VFX-Shots von den fahrenden Festungsbogenstädten sind super. Und mega. Eigentlich hat es auch gute Schauspieler. Also Hugo Weaving ist dabei und so weiter. Aber das ist so ein, das war auch, glaube ich, auch Teil von dem, warum die Leute dann auch Wanderburg gesehen haben. Weil die Leute haben, glaube ich, den Mortal Engines Trailer gesehen gehabt, haben gedacht, boah, geil. Und haben sie den Film gesehen und waren so ein bisschen enttäuscht, weil die Burgen auch gar nicht so viel fahren und so weiter.
Oh.
Also die Städte in dem Fall.
Ja.
Und dann da haben wir da vielleicht so einen, die Leute hatten vielleicht so ein Loch in ihrem Herzen.
Ja, verstehe.
Das kann auch sein, das wissen wir natürlich nicht, wie sehr die Leute das darauf gewartet haben. Ja. Aber
Hugo Weaving übrigens, nur ganz kurz für alle, die auch so schlecht sind mit Namen wie ich, das ist Elrond. Unter anderem natürlich auch hier Agent Schmidt von Matrix und sowas, aber vor allem Elrond für mich in meinem Herzen, nur am Rande. Cool, dann lass uns doch mal auf das Steam Next Fest zugehen, beziehungsweise noch eine Zwischenstation nehmen über eine grundlegende Frage, die mich mal interessieren würde, weil ich gehöre zu den Menschen, die Wanderburg jetzt erst kennengelernt haben, zum Anlass dieses Steam Next Fest. Ich weiß nicht mal, ob vorher schon irgendwas dazu bekannt war, keine Ahnung. Deswegen mal für mich auch fürs Gefühl, wie lange schraubt ihr denn schon daran rum? Wie lange begleitet euch das denn schon als Projekt?
Also, ich sag mal, ein halbes Jahr nach dem Abriss Full Release haben wir damit angefangen.
Oh, das ist schon ein Weilchen her, oder?
Ja, also ich würde sagen, vielleicht zweieinhalb Jahre.
Wahnsinn.
Genau. Also wir haben da schon jetzt eine Weile dran gehockt und wir haben das dann im letzten Jahr einen Trailer rausgebracht zur PC Gaming Show und der ist wirklich gut gelaufen. Ich vermute immer noch, weil wir die allerletzten waren.
Ah, gut. Mhm. Ja.
Genau, das war ein wunderbarer Trailer, gemacht von Zwie Zausch. Also und bekannt, Friedrich, ja. Aber Zwie hat da auch ganz nett rumgeschnitten. Das ist ein herrlicher Trailer geworden. Und der ist schon richtig durch die Decke gegangen, der Trailer. Da standen dann am nächsten Tag alle Publisher bei uns Schlange. Auch die uns vorher gesagt haben, nein, sorry, wir haben leider keine Zeit. Das war sehr lustig. Hey, na, kennst du mich noch?
Lass uns neu beginnen, ein Neustart unseres Kennenlernens. Das ist ja interessant.
Und genau, und dann haben wir jetzt im Dezember was ganz Verrücktes gemacht. Und zwar hatten wir ab dem ersten Tag letzten Jahres einfach den Button schon angemacht für melde dich für den Playtest an. Und dann ging dieser Trailer so durch die Decke und dann hatten wir einfach total viele Anmeldungen für einen Playtest. Und dann dachten wir, hey, keine Ahnung, bevor wir jetzt eine Demo machen, können wir doch einfach ein fettes Playtest-Event machen. Und das haben wir dann im letzten Dezember gemacht. Und das ging auch schon richtig gut durch die Decke. Also da waren wir irgendwie auch richtig erstaunt, weil da war ja auch kein Nextfest und nix. Da war ja, das war ja ein normaler Wochentag irgendwie.
Kurze Zwischenfrage zum Playtest. Ich sehe das häufiger, aber nicht so häufig eben wie eine Demo, dass es die Möglichkeit gibt, für Spiele einen Playtest zu machen. Für mein Verständnis, und da wollte ich nur mal nachfragen, ob das überhaupt richtig ist, ist ein Playtest am Ende eigentlich gleich wie eine Demo, nur habt ihr in dem Fall als Entwicklerteam viel mehr Kontrolle darüber, wie groß die Gruppe der Menschen sein soll, die das Ding wirklich spielen, weil man sich ja quasi bewerben muss über einen Klick und sagt, ich hätte Interesse, bitte geben Sie mir Zugang. Ist das richtig oder gibt es noch mehr Unterschiede?
Genau, also du kannst dann sagen, ich will, dass das jetzt nur 100 Leute da Zugriff haben, weil du willst eigentlich nur testen. Und in unserem Fall waren wir so ein bisschen so, ah, ist doch egal, haben wir eine zweite Demo, gibt es einfach allen, und dann haben irgendwie 70.000 Leute eine E-Mail bekommen und und dann ging es irgendwie ab.
Im Vergleich zu Abriss vielleicht, um das in Relation zu setzen, mein Eindruck von außen ist, dass Abriss das kleinere Spiel ist, oder? Was jetzt die Menge an Zahlen angeht von Interessenten oder an, wenn man das schon sagen kann, Spielerinnen und Spieler, oder täusche ich mich da?
Nein, das ist richtig. Da haben wir aber auch irgendwie eine komische Reihenfolge, glaube ich, gemacht mit der, wann wir die Demo released haben und so weiter. Das war ja dann irgendwie, und wir hatten auch kein so großes Event für unseren Reveal. Und da muss man auch einfach Glück haben, muss man natürlich sagen. Aber das hat natürlich auch was damit zu tun, dass die Leute, die da das auswählen, bei diesen Showcases und so weiter, die sehen das halt und denken sich, ah cool, das gefällt den Leuten. Die verstehen halt, was das, also keine Ahnung, ist ein gutes Spiel für einen Trailer, würde ich auch einfach mal sagen.
Ja.
Es gibt Spiele, die spielen sich gut, aber da musst du ein bisschen was erklären. Und das bei uns auch kein Problem.
Ja, ich habe nochmal, wenn wir vielleicht da mal stehen bleiben können bei der Sache mit dem Publisher, das ist ja eine hochspannende Geschichte, wenn wir mal ganz kurz am Anfang stehen bleiben, da hast du ja eben gesagt, erst kein Interesse der Publisher, die man so kennt, dann gab es diesen Trailer, der durch die Decke ging, und dann haben die sich alle gemeldet. Was mich da vor allem interessiert, warum, wenn ihr das wisst, war denn da so ein, ich sag mal, vorsichtiges Desinteresse oder so vorhanden bei diesen Leuten? Weil wir haben ja eben noch quasi im Absatz davor darüber gesprochen, wie griffig das Konzept ist, dass das in einem Genre stattfindet, das momentan super populär ist. Es hat einen besonderen Look, den man auch sich gerne anschaut. Da gibt's ja auch viel anderes, das ein bisschen krüs und Kram aussieht. Habt ihr da jemals eine Erklärung bekommen, warum da zuerst die kalte Schulter gezeigt wurde?
Es ist nicht unüblich. Also das ist mittlerweile so, dass dieser Social Proof vermehrt wichtig ist. Also dass das quasi heißt, also wenn du dann kannst ja irgendwie einen Pitch Deck machen, wo du das Spiel irgendwie präsentierst oder dann den Prototypen oder sowas und das den Leuten zeigen. Und anhand dessen kann man schon noch irgendwelche Entscheidungen treffen. Aber das ist schon ein ganz anderes Argument, wenn du da jetzt irgendwie einen Trailer hast mit mehreren hunderttausend Aufrufen oder irgendeinen TikTok-Post, der gut gelaufen ist, oder eine Kickstarter-Kampagne, die erfolgreich durchgelaufen ist. Das ist aber, finde ich, doof, weil das uns Developer ein bisschen in die Situation bringt, dass wir eigentlich auf gut Glück ein Announcement machen müssen, ohne dass wir aber irgendwie überhaupt vielleicht die Finanzierung haben für das Spiel. Das heißt, wir müssen da irgendwie richtig weit eigentlich schon sein mit dem Spiel, soweit, dass man einen guten Trailer machen kann. Aber halt dann, ja, also wenn man so weit gekommen ist, dann hat man ja eigentlich schon, weiß ich nicht, die Projektfinanzierung hat man ja dann eigentlich und hat schon einen Plan, wann man es rausbringen will und so weiter. Und das ist irgendwie dann, da hat sich so ein bisschen Risiko, glaube ich, auf die Developer verlagert, wo das früher eher so war, dass man, weiß ich nicht, halt Prototypen und Slides hingeschickt hat und dann wurde quasi anhand einfach nur von dem Spiel entschieden. Und das hängt bestimmt auch damit da zusammen, ob jetzt gerade die Publisher viel Geld haben oder nicht. Das ist ja auch, glaube ich, eher eine durstigere Phase gerade generell in der Spieleindustrie und auch sowieso. Und das kann dann auch wieder sein, dass es eine Phase gibt, wo das Geld wieder lockerer sitzt, das weiß ich nicht.
Vom Zuhören her, und da bist du ja viel näher dran als ich, aber nur vom reinen Zuhören her, klingt das für mich aber wie so ein Trend, diese Sache, dieser Social Proof, das Risiko stärker auszulagern auf die Entwicklerinnen und Entwickler, wie so ein Trend, der, wenn der erstmal jetzt Fuß gefasst hat, schwer nur noch umkehrbar ist, selbst wenn die Welt wieder reicher wird überall, weil das ja nach wie vor für die Publisher, dann auch wenn die Leute wieder mehr Geld haben, ein super praktisches Mittel eigentlich ist, um zu sehen, naja, wir gucken erstmal, ob das funktioniert, und ja auch die Publisher oft in Situationen sind, wo sie in der stärkeren Position sitzen, weil an die wollen die Entwicklerinnen und Entwickler ja ran, an ihre Möglichkeiten und Mittel, und das fühlt sich an wie so ein Trend, der schwer wieder umkehrbar ist, oder? Oder teilst du diese Einschätzung nicht?
Ich weiß es nicht. Ich glaube, also da gibt es natürlich dann auch Situationen, wo sich Leute dann ärgern, also kann ich mir jetzt auch vorstellen, dass einige Leute sagen, ach Mensch, warum haben wir denn jetzt nicht Wanderburg gesigned? Warum haben wir denen da jetzt nicht vertraut und sind das Risiko da eingegangen, auch wenn das alles noch nicht so weit war? Weil sonst jetzt haben wir die nicht. Aber ich glaube, es hing auch gar nicht so unbedingt damit zusammen, dass das so ein großes Trendding war, sondern dass die Leute wirklich einfach tierisch aufpassen mussten, mit was, wo sie ihr Geld hingeben und einfach die Menge von Spielen, die auf Social Media quasi dann schon bewiesenermaßen gut laufen werden, halt recht hoch ist im Vergleich zu wie viel gibt es generell Geld zu vergeben. Und wenn das dann wieder so ist, dass tendenziell mehr Geld da ist als Spiele, die eh schon gut laufen, irgendwie Social Media mäßig, dann wird das auch wieder anders, glaube ich.
Ja.
Das kommt, glaube ich, ganz darauf an, wie viel Geld irgendwie da ist und wie viele Developer es gibt. Und dann hoffe ich natürlich nicht, dass da ganz viele Developer eingehen, sodass sich da die Anzahl der der Spiele dann wieder verringert. Das wäre kacke, aber kann natürlich dann auch die Folge davon sein, dass alle keine Deals bekommen. Dann machen sie den Laden dicht und dann haben die paar, die übrig bleiben, wieder eine bessere Chance.
Okay, also dann halten wir das mal so fest. In 2 Jahren oder so melde ich mich nochmal zurück und frage, wie ist es denn jetzt gelaufen? Weil das finde ich ja wirklich hochinteressant, diese Sache. Und apropos interessant, die Sache mit dem Publisher, jetzt geht's weiter. Jetzt halte ich mal fest. Ich meine, du weißt ja schon, wie es ausgeht, aber aus meiner Perspektive war das ein kleiner Fiebertraum. Und zwar folgendes. Das Steam Next Fest beginnt zum Zeitpunkt der Aufnahme jetzt irgendwie Anfang letzter Woche oder sowas. Ich sehe dieses Spiel mit als erstes, weil Steam mich kennt und sagt, hey, mein Freund Burgen und so, guck's dir an. Und ich denke mir, mega geil, guck ich mir an, ich muss ihn einladen und so weiter. Und dann erinnere ich mich noch, gehe ich auf die Produktseite von euch und sehe Entwickler, Randwerk, das seid ihr, und Publisher, Randwerk, das seid ihr. Da die mir, alles klar, die machen das selbst, die werden gute Gründe dafür haben, cool. So, Tage vergehen, du lachst schon, du ahnst, worauf es hinausläuft. Also du weißt, worauf es hinausläuft. Tage vergehen, jetzt pass auf, ohne Witz, wir sehen uns ja gerade, ich kann es dir zeigen, hinter mir, dieser schwarze Kasten ist ein Fernseher. Ich saß auf dieser Couch hinter mir und es war eine dieser Nächte, du kennst sie bestimmt auch, man muss eigentlich früher ins Bett gehen, aber jetzt ist es plötzlich 2 Uhr und man guckt wie so ein Opa auf dem Fernseher YouTube-Shorts. Es ist einfach so, ich möchte es nicht erklären. So. Und jetzt sitze ich da und es ist ungelogen, 2 Uhr nachts, ich sitze da und scrolle komplett zombieartig durch die YouTube-Shorts auf meinem Fernseher. So, wen sehe ich? Hand of Blood. Hand of Blood, der große Influencer, der Sprayer, wir kennen ihn alle. Ein Clip ist zu sehen, wie er Randwerk, ebenso wie ich, paar Tage vorher entdeckt und spielt und sagt, wow, mega geil, was ist hier los? Dann sieht er auf der Steam-Seite, ebenso wie ich auch, Randwerk, Randwerk, kein Publisher. Er ruft irgendwo an und sagt, hier, was ist los? Er hat ja ein Publisher-Label, was ist los? Warum sind die nicht von uns gesigned? Klär das mal. Dann gab es in dem Short einen Schnitt und plötzlich sah man auf der Steam-Seite den Namen von Hand of Blood Publisher-Firma Sidekick Publishing. Und ich, jetzt kommt der Knaller, dachte in diesem Video, das ist ja ein Gag, das ist ja geschnitten. Also da ist jetzt, das ist ein Gag einfach für das Video, lustig. Die haben das halt, weil sie super einflussreich und reich sind, haben die das jetzt geklärt mit euch. Aber es stellt sich ja raus, es scheint wirklich jetzt der Publisher geworden zu sein. Und jetzt muss ich mal fragen, Johannes, wie ist das denn jetzt gelaufen? Erstens, war das ein Theaterstück, was ich da gesehen habe? Wurde in einem Anruf alles verhandelt? Oder wie sah das aus deiner Perspektive aus? Vor allem, weil du ja eben noch erzählt hast, Publisher kam wieder angekrochen. Hoppala, da geht die Kamera aus. Weil du ja noch gesagt hast, Publisher kam nach dem erfolgreichen YouTube-Trailer. Und den habt ihr ja offenbar gesagt, nö, weiterhin nicht so ein großes Interesse. Wie kam das denn jetzt alles zustande?
Also böse Zungen mögen behaupten, dass es sich dabei um sogenannten Content handelt.
Nein.
Und dass Publishing-Verhandlungen tendenziell eher ein halbes Jahr brauchen und viele Anwälte beteiligt sind. Nein, das war natürlich eine lustige Aktion. Das war ja auch alles großartig over the top. Das war natürlich verabredet. Wir haben auch an selbigem Streaming-Tag dann noch natürlich mit Hand of Blood da im Discord gechillt und auch mal unseren Senf dazugegeben und live irgendwelche Sachen repariert. Das war extrem lustig, aber das war ja schon durchaus verabredet, dass wir uns da an so einem Tag treffen. Aber die Steam-Anzeige, die wurde wirklich live und in Farbe umgeschaltet. Also das hat Melvin wirklich gemacht. Aber sagen wir mal so, er saß auf jeden Fall bereit. Und das ist ja auf jeden Fall auch natürlich kein Zufall, dass das am ersten Tag des Steam Next Fests passiert. Böse Zungen mögen behaupten, dass es sogenannte Marketingpläne gibt, wo man auch guckt, wann man was macht. Ja. Und Genau, an sich haben wir, waren das auch unter anderem Leute, mit denen wir geredet haben, und wir haben da jetzt im Endeffekt dann gesagt, ja komm, die kommen jetzt noch als Publisher dazu. Relativ kurzfristig jetzt noch, weil die einfach gutes Marketing machen, und wir dachten, okay, dass die bringen auf jeden Fall mehr, als sie an Share nehmen, und dann genau. Ja. Und auch, es gibt auch Sachen, um die wir uns nicht kümmern wollen. Also irgendwie Werbung in China kenne ich mich einfach nicht aus. Mhm. Und außerdem ist es einfach ein sehr guter Fit gewesen für die Zielgruppe. Also wir wussten einfach, Hand of Blood spielt gerne Sachen mit Mittelalter. Hand of Blood spielt gerne Sachen, die so roguelike sind. Ja. Und es sind tendenziell recht viele Leute. Wir sind auch noch ein deutsches Studio. Das heißt, wahrscheinlich ist da diese Community diesem Spiel ganz gut zugeneigt, und ihn selber hat es vor allem auch interessiert, muss man auch nochmal sagen. Er hat das auch, das läuft auch so, dass er wirklich einfach sagt, hier, dieses Spiel finde ich gut, und Spiele, die er sich nicht vorstellen kann, irgendwie an Spaß zu haben, der könnte ja gar keinen guten Content machen, wenn er da keinen Spaß dran hat, sondern das irgendwie macht, weil jetzt irgendwie eine Geschäftsentscheidung dahinter stehen würde. Also das ist schon immer das Ausschlaggebende, dass es ihnen gefällt.
Jetzt muss ich mal dich als Menschen fragen, Johannes, weil du machst ja immer einen sehr, wie sage ich das, kontrollierten, nüchternen, beherrschten Eindruck. Jetzt frage ich mal, wie war das denn jetzt für dich persönlich als Mensch, als klar wurde, die sind interessiert am Publishing? Das ist ja schon in vielerlei Hinsicht eine Hausnummer, was das Profil angeht, die potenzielle Reichweite, die Power, die da entfesselt wird. Das ist ja was, da kann man schon mal nachts ins Bad gehen, in den Spiegel gucken und sagen, ist geil.
Ja, also wir haben uns dann schon drüber gefreut, dass das so gut klappt. Aber wir waren natürlich da auch sehr in unseren Business-Gedanken und haben uns dann irgendwie angeguckt, wie sind die letzten Sachen gelaufen, woran lag es. Das hat fürchterlicherweise natürlich dann auch alles sehr viel mit BWL-Kram zu tun.
Ja.
Aber als das dann so gut lief und wir hatten auf jeden Fall großen Spaß, also da in dem Stream zu sitzen und sich uns das anzugucken, und dann irgendwie, das war auf jeden Fall extrem lustig. Es ist ja auch einfach entertaining, er kann das ja auch gut und so, das war einfach total witzig, und die auch Reaktionen aus der Community zu sehen und so weiter. Irgendjemand hat schon von einem der Musiktracks, das Tumult-Kollektiv macht unsere Musik und Sound, die haben das auch für Pine zum Beispiel gemacht.
Oh.
Die sitzen oder
auch in Berlin.
Genau.
Kollektiv Berlin, ja.
Und die haben, da hat schon irgendjemand dann einen Remix gemacht von irgendeinem von den schönen Tracks, die sie für uns gemacht haben und so weiter. Also das war dann auch total süß zu sehen, wie irgendwelche fanartigen Sachen reinkommen, und wir dann sehen, oh cool, diese Leute, auch was immer wieder Leute mir erzählen, ich habe das mit meinen Kindern gespielt, also ganz viel so Papa mit Kindern ist am Fernseher, ist natürlich auch eine super Situation. Das ist einfach süß. Also gesagt bekommt, meine Kinder wollen immer Wanderburg spielen, wann geht's denn wieder weiter?
Ja. Süß. Übrigens auch da, wir gehen gleich nochmal zum Steam Next Fest, aber eine Zwischenfrage nochmal dazu, die wollte ich vorhin schon stellen, dann waren andere Dinge wichtiger. Du hast gesagt, 2,5 Jahre war das Spiel in Entwicklung. Ich finde, das ist also für mich jetzt als Laien in der Hinsicht von außen eine überraschende Info, weil man neigt ja bei solchen Spielen, wenn man da drauf schaut, zu sagen, naja, das ist ja ein überschaubarer Rahmen, was da so stattfindet. Ich erinnere mich auch an ein Gespräch mit einem Entwickler, die gemacht haben, jetzt habe ich den Namen peinlicherweise vergessen, das ist dieses Diablo-artige Vampire Survivors-like, auch aus Berlin, glaube ich. Egal. Und er hat erzählt, er fand damals, als sie ihr Spiel gemacht haben, was auch super erfolgreich war, so reizvoll an dieser Art Spiel, dass es eigentlich super einfach ist, weil du musst keine wirkliche fortgeschrittene KI zum Beispiel programmieren, weil am Ende laufen alle auf dich zu, mehr oder weniger in verschiedenen Kreisbewegungen. Es ist einfacher, sowas zu machen als andere Spiele, weswegen das Genre auch, meinte er, für viele Teams so reizvoll ist. All das zusammengenommen könnte man jetzt meinen, wie kommen diese 2,5 Jahre dann zustande? Also liegt da ein Teufel im Detail, den ich übersehe?
Naja, also da ist natürlich einfach auch der Aufwand, den wir betrieben haben, einfach viel größer als im durchschnittlichen 2D-Pixel-Art-Survivors-Modus. Genau, also ja, das hat auch damit zu tun, dass wir natürlich irgendwie alle jetzt auch Studenten waren und dann auch mal Masterarbeit geschrieben wurde und so weiter. Also das war dann auch teilweise nicht auf voller Kapazität, aber das braucht auch einfach teilweise so lange. Das war auch nicht der Plan, muss man auch nochmal dazu sagen. Wir wären auch gerne ein Jahr früher fertig geworden. Aber wenn du dann da sitzt und weißt, das ist aber cool, aber es braucht noch länger, dann denkt man ja nicht, nee, komm, wir machen das jetzt auf Teufel komm raus, schnell fertig. Sondern dann war eher die Logik, nee, komm, lass uns nochmal ein bisschen Geld irgendwo suchen, dass wir das richtig schön machen können, weil wenn das richtig gut wird, wird das halt richtig gut und das bringt jetzt nichts, das einfach irgendwie fertig zu machen.
Ja, spannend. Jetzt nochmal beim Steam Next Fest selbst. Wir sind jetzt am Ende dieses Fests angelangt. Kannst du uns denn irgendwas sagen, ohne dass Anwälte aus welcher Stadt auch immer auf mich zukommen, eindringlich mich anschauen und sagen, diese Tonspur muss gelöscht werden? Wie erfolgreich das denn jetzt so für euch war? Gibt es da Zahlen, die du mit uns, mit mir teilen kannst? Auch grobe oder so, so grobe Hausnummern?
Also ich sag mal so, ich glaube, es werden auch Posts jetzt noch gemacht wo das eh drin steht. Wir waren kurzzeitig die fünftmeistgespielte Demo auf Steam. Also wir waren über Half-Sword, irgendwann habe ich mal diese Seite aufgemacht vom Steam Next Fest und wir waren über Monster Hunter und ich war so, wow,
das ist schon hart.
Aber gut, es ist so ein Monster Hunter Story Mode, ich weiß nicht, ob du das jetzt, egal. Aber ich habe mir dann trotzdem gedacht, mein lieber Schwan, das ist ja genial. Da haben wir uns natürlich einerseits auf die Schulter geklopft, dass wir da irgendwie nicht was abgegeben haben, was total buggy ist und bei jedem abstürzt oder einfach keinen Spaß macht. Mhm. Aber haben uns natürlich dann auch an der großen Wirkungsmacht des Marketings erfreut und dachten, ja cool, das war eine gute Entscheidung jetzt, das hat jetzt richtig was gebracht. Und diese Zusammenarbeit mit Sidekick scheint ja auch gut zu laufen. Also da haben wir auch... Und jetzt haben wir... Wir sind auf jeden Fall in den Top 100 wishlistet spielen jetzt. Und ich glaube, wir haben pipapo 400.000 Wishlists insgesamt. Und das ist auf jeden Fall eine ordentliche Hausnummer, wenn man mal zum Beispiel jetzt überlegt. Ich glaube, Abriss ist mit 57.000 in den Early Access gegangen. Und das war ja auch schon alles nicht schlecht.
Ja.
Das war, muss man sagen, früher waren Wishlists irgendwie, da gab es irgendein inflationäres Phänomen. Das kann man, glaube ich, nicht Apples to Apples mäßig vergleichen. Aber es ist ja trotzdem, wenn du dann da sitzt und das ist so viel, also da dir überlegst, die ganze Bevölkerung von Island wartet auf dein Spiel, dann, aber das hatte ich ja auch, glaube ich, schon mal irgendwann anders in einem Interview gesagt, ob da 10.000 oder 100.000 steht, das ist große Zahl, Affenhirn verstehe ich nicht.
Ja.
Also da sieht man aber, Zahl geht nach oben gut.
Ja. Das mit dem Inflationär auch super interessant, nur am Rande, da habe ich irgendwo was, ich glaube bei LinkedIn war es sogar gelesen, von einem Entwickler, der geteilt hat, dass seine Analyse da zum Beispiel darauf hinausläuft, dass es viel einfacher mittlerweile geworden ist, Spiele beim Surfen quasi auf dem Webstore oder woanders auch in die Wunschliste zu packen und dass damit viel mehr Titel bei Leuten in der Wunschliste packen, wo eigentlich gar nicht so ein riesen engagiertes Interesse dahinter steht und damit die Zahlen etwas verwässert werden. Im Gegensatz zu früher, ne, die alte Geschichte, wo ich mit Holzschuhen zur Schule gelaufen bin, über den Berg gegangen bin und dann habe ich aber auch gelernt, weil ich wollte es dringend, dass jetzt die Wunschliste quasi weniger Wert bekommen hat. Eine Erklärung, die da angeboten wurde.
Ich glaube auch, weil das natürlich die Leute jetzt gemerkt haben, dass das total wichtig ist und absolut alle Developer und Publisher alle, hey, könnt ihr nochmal Wishlist, bitte Wishlist. Ja. Dann machen das einige, weil sie denken, ja, okay, mache ich. Und ich glaube auch, es hat wahrscheinlich was mit so der allgemeinen gesunkenen Kaufkraft zu tun. Seit 2019 ist alles 30% teurer geworden. Die Leute können ja einfach nur von dem Spiel entweder irgendwie Miete zahlen oder Spiele kaufen. Ja. Das heißt, wahrscheinlich kaufen sie einfach auch ein bisschen weniger Spiele insgesamt als jetzt, weiß ich nicht, während Corona, wo sie auch die Spiele unbedingt brauchten, um zu Hause zu sitzen und Spiele zu spielen. Da kommt viel zusammen, glaube ich.
Ja. Ich habe jetzt noch zum Ende unseres Gesprächs zwei kleine Fragen an dich, die beide in die Richtung schauen. Und zwar zum einen, ich sah in den Gesprächen über euer Spiel, hier in Vorbereitung auf das Gespräch, was so Spielerinnen und Spieler dazu sagen. Neben großer Begeisterung und Vorfreude, die ich übrigens auch teile, freue mich da sehr drauf, immer mal wieder auch diesen Satz in abgewandelter Form: Ich freue mich drauf, aber es darf nicht zu teuer werden. Wir waren gerade beim Thema, das darf nicht zu teuer werden. Fast schon hat man den kleinen Zeigefinger gesehen von den Gamern da draußen, die gesagt haben, oh, darf nicht zu teuer werden. Und jetzt Frage an dich und euch, wie bekommst du diese Gespräche mit, dass quasi jetzt schon Leute sagen, oh, ihr dürft dafür nicht so viel Geld verlangen, an etwas, wo ihr jetzt 2,5 Jahre mehr oder weniger dran sitzt. Und gibt es denn da schon Gedanken oder so? Also du musst doch jetzt keinen Preis nennen, um Gottes Willen, aber ich nehme an, man sitzt doch da jetzt schon, weil es ja so wichtig ist, diese Entscheidung, davor und überlegt sich, wie teuer machen wir das eigentlich und wie bemisst man den Wert der eigenen Arbeit?
Also es ist ja im Endeffekt, wenn du es billiger machst, kaufen es mehr Leute, aber halt, wenn du es teurer machst, ist eine Person, die es kauft, natürlich viel mehr Geld wert. Und da gibt es dann einfach so eine Ecke, wo das dann halt optimal ist, wo das so ein Optimum gibt, wo am meisten Geld bei rumkommt, und die versucht man irgendwie. Und weil einem nichts Besseres einfällt, weil das so kompliziert ist, macht man das dann häufig einfach anhand von ähnlichen Spielen fest und denkt sich, okay, was nehmen die Leute gerade sonst so dafür? Und dann extrapoliert man davon. Was wir jetzt oft gespiegelt bekommen haben, ist, ja, hier, guck mal, das ist ja 3D und aufwendiger gestaltet und was auch immer als jetzt das übliche Survivors Game. Wenn man dann sagt, übliches Survivor Game kostet 7 €, sagen wir, okay, dann können wir es ein bisschen teurer machen. Aber dann denken wir, okay, ist aber auch ein Casual Spiel und die Leute müssen noch kaufen. Keine Ahnung, kann man da 25 € ist zu viel, so. Und dann wird das irgendwo das wird ja dann auch immer mit so Sales und Release Sale und nicht Release Sale und so weiter total unterschiedlich sein. Und da werden wir, glaube ich, das wird auf jeden Fall nicht teurer als andere Spiele in dem Genre. Da müssen wir uns dran orientieren. Da haben wir kaum eine Wahl. Und wir haben da ja auch nichts davon, wenn das dann niemand kauft.
Wie bist du da eigentlich, wenn ich fragen darf, so als Privatperson, als Spieler? Bist du jemand, der seine Wunschliste auch vollpackt mit Titeln, die ihn interessiert, und kauft dann, wenn das Zeug im Sale ist? Weil, wie gesagt, Miete müssen wir alle zahlen. Oder sitzt du dann als Entwickler davor und sagst, ich weiß, wie es ist, Leute. Hier, habt ihr meinen Geldbeutel, voller Preis, los geht's. Wie machst du das für dich?
Ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal was für einen Vollpreis gekauft habe. Das liegt aber auch eher daran, dass ich immer damit irgendwie beschäftigt bin zu entwickeln. Und wenn kommt gerade ein Spiel raus, irgendwie Citizen Sleeper 2, ja.
Oh ja.
Citizen Sleeper 1 habe ich total gern gespielt. Da dachte ich, oh geil, da habe ich jetzt jahrelang drauf gewartet. Ich habe es bis jetzt nicht gespielt, ich habe es nur gekauft. Ich sehe das in meiner Wunschliste, dass das jetzt draußen ist und über die Presseberichte und Influencer und so weiter. Und dann komme ich 3 Monate nicht dazu und dann irgendein Sale ist immer und dann wird man wieder drauf aufmerksam. So ungefähr läuft das eher bei mir. Und ich habe auch, glaube ich, tendenziell eher noch ungefähr 823 ungespielte Steam-Titel, die ich alle eigentlich noch spielen will. Also Disco Elysium bin ich jetzt auch bei Tag 3 immer erst angekommen. Deswegen, ich versuche weniger Spiele zu kaufen und mehr zu spielen.
Ja. Okay, schöne Antwort. Mutagenics übrigens, Empfehlung am Rande, nur du wirst es mitbekommen haben, aber dann ist gar keine Zeit mehr übrig für Wanderburg. Apropos, letzte Frage, dann hast du es geschafft. Auch hier wieder, so vage, wie du darfst und magst. Wie geht's denn jetzt weiter? Ist natürlich die große Frage, die selbstverständlich gestellt werden muss. Also zum Beispiel, was Leute natürlich interessieren würde, kann man rechnen mit so einer Art Release-Zeitraum?
Du bist gerade weg irgendwie.
Oh ja, ich glaube, da hat das Internet kurz gesagt, okay, für die Frage holen wir nochmal extra Luft. Ich kann sie gerne nochmal stellen. Also eigentlich ganz einfach, wann wird das Spiel etwa, also wenn du was sagen kannst, rauskommen und wie weit ist es? Also ist das der große Arbeitsberg, den ihr noch abtragen müsst, oder ist das jetzt schon, das Auto ist schon gewaschen und steht in der Auffahrt, jetzt muss nur noch vorbeikommen jemand und reinsteigen und wegfahren?
Also sagen wir mal so, wir haben das Auto zuerst gewaschen und in die Garage gestellt und dann überlegt, dass da noch ein Motor rein muss.
Verstehe.
Nein, also wir machen jetzt tendenziell erstmal hauptsächlich Content, also Early Access wird dann je nachdem, das ist auch nicht komplett klar, was dann genau der Tag dann sein wird, aber wir werden das jetzt noch diesen Frühling, Sommer auf jeden Fall in den Early Access geben, also irgendwo an dieser Quartals, schon im nächsten Quartal, aber vielleicht auch irgendwie eher am Anfang, irgendwie. Ja, das ist immer auch wieder so eine Marketingentscheidung, wo ist der nächste Sale? Ja. Wenn man das dann in den Dings-Sale macht, dann muss man dann ja, dann braucht man da aber so und so viele Wochen Abstand, sonst kann man es nicht in den anderen. So, also das ist quasi, wie diese Entscheidung getroffen wird. Genau, also das gibt's auf jeden Fall noch vor dem Sommer oder am Anfang des Sommers. In der Vollversion zu spielen. Wir wollen auch ungefähr, glaube ich, die Demo, also ich glaube, der Plan ist, die Demo so lange auch online zu lassen, dass die Leute nicht verdosen.
Ja, geil, ja.
Ja. Und den Full Release machen wir, glaube ich, abhängig davon, wie lange irgendwelche Zertifizierungen brauchen bei so Konsolen und so weiter, wenn wir irgendwelche Ports machen. Das ist halt, was wir gerade überlegen, dass irgendwie dann zu gucken, dass man halt Ports macht und dann braucht das ja aber alles und Verhandlungen mit irgendwie Leuten, die das alles herstellen und so, das ist ja alles irgendwie dann nicht absehbar. Also Vollversionen können wir jetzt wirklich keine Versprechungen machen, wann das kommt, aber Early Access ist auf jeden Fall in Bälde verfügbar.
Mega, da freue ich mich sehr drauf. Und weil ich so involviert bin, Johannes, und ich weiß, darauf haben Entwickler, Entwicklerinnen selten Bock, aber vielleicht kannst du aus Höflichkeit einfach ja sagen. Darf ich dir ungefragten ich fühle mich nicht gut dabei, aber einen kleinen Feature-Vorschlag machen.
Ja, Information ist immer gut.
Okay, pass auf, ist aber genial, also ist wirklich gut. Ich wünsche mir, gute Idee, glaube ich wirklich, einen historischen Modus. Und pass auf, was ich damit meine ist, bekannte Burgen baut hier quasi als Blueprint vor und man kann in diesem historischen Modus nur mit historischen Burgen, die es wirklich gibt, spielen. Weil ich komme aus einem Areal, Wertheim am Main, ganz bekannte Burg, 30er Krieg zerstört wurden, wunderschöne Silhouette und das wäre doch was. Dass man so Blueprints macht und das historisch nennt, so ein Krack de Chevalier während des Kreuzzugs oder sowas. Idee, nur von mir, kannst du CC-Team.
Wir besprechen das und wir melden uns bei Ihnen. Rufen Sie nicht uns an, wir rufen Sie
nein.
An.
Das ist keine gute Antwort, glaube ich.
Nein, also wir haben schon auch überlegt, also es gibt ja natürlich einiges, aber ich glaube, das werden eher, das muss man ja auch alles immer gameplaymäßig sortieren. Aber es wäre jetzt zum Beispiel total lustig, irgendwie als Endboss irgendwie die Zitadelle statt Bandor einzubauen oder sowas. Da kann man dann auch mit Hendo-Content dazu natürlich rechnen. Wie die Burgen aussehen und so weiter, das hat natürlich ganz viel damit zu tun, wie unsere Kamera eingestellt ist und was auch immer wir an Materialien haben.
Nur, pass mal auf, ich mach mal einen Trailer und wenn der durch die Decke geht, dann wirst du angekrochen kommen. Wie die Publisher damals und dann wirst du sagen, oh, es war eine gute Idee, hätten wir machen sollen.
So, als wäre das so, als wären die so gemein gewesen.
Nein. Ich glaube, wir haben es schon verstanden, wie das wieder soll. Ja. Ja, schön. Also das waren alle Fragen, die ich hatte. Ich danke dir wirklich sehr, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich habe es vor unserem Gespräch schon gesagt, ich möchte es dir nochmal sagen. Es ist viel zu tun bei dir und bei euch im Leben, aber trotzdem schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich fand es hochinteressant und ich finde es sehr aufregend, dass dieses Spiel auf uns zukommen wird. Einfach toi, 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 weiterhin für die Arbeit dran. Macht euch nicht kaputt, passt auf euch auf und wir freuen uns auf dieses Spiel. Da kann ich, glaube ich, im Hortativ sprechen. Meine Lateinlehrerin ist stolz. So, Freunde und Freunde natürlich, das war eine Monumentalfolge zum Steam Next Fest mit zwei Gästen und persönlichen Empfehlungen. Ich glaube, man kann sie nicht beschweren. Oder ich hänge mich rein für euren Verdienst, Quatsch, für euren Spaß und eure Freude und eure Fortbildungsmomente, indem ihr mehr lernt über die Realität der Spieleentwicklung und so weiter und so fort. Ich hoffe, euch hat das Spaß gemacht, all das zu erleben, mitgenommen zu werden auf diese Reise. Mir auf jeden Fall, ich habe das sehr genossen, diese Folge hier zu produzieren und vorzubereiten und dafür ganz, 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 ganz viele Spiele zu spielen. Wenn ihr eure Dankbarkeit in irgendeiner Form zeigen wollt, dann habe ich ein paar Möglichkeiten in petto. Und zwar zum einen lade ich euch herzlich ein, Apple Podcast oder Spotify Sternchen zu verteilen. Das hilft mir und meinem Selbstwertgefühl, aber auch anderen Menschen mit der Magie des Algorithmus, diesen Podcast dann zu finden, wenn der Bewertung bekommt. Und ich lade euch ein, mal drüber nachzudenken, OkCool auch finanziell zu unterstützen, denn Spieljournalismus dieser Art gibt's noch viel mehr hier im Programm. Und zwar dienstags und freitags jede Woche mindestens, an manchen Tagen auch noch mehr. Alles wunderbar produzierte Formate mit meinem OkCool-Team und mir, von Spielbesprechungen über Audioreportagen bis hin zu Diskussionsrunden. Da ist eine ganze Menge dabei. Hört es euch mal an. Ihr würdet mich freuen, wenn ihr mit dabei seid. Momentan zum Beispiel hole ich nach Sekiro Shadows Die Twice, ihr kennt es alle, gemeinsam mit Robin Schweiger von Hooked in dem Format OkCool holt nach. Mehrteilig mittlerweile schon diese Podcast-Reihe. Obwohl, habe ich das schon verraten? Nee, sie ist noch nicht mehr teilig. Okay, kleiner Spoiler, da werden mehrere Teile rauskommen. Der nächste Teil erscheint bald. Naja, verplappert, egal, freut euch drauf. Da passiert eine ganze Menge, ihr merkt es schon. Mehrteilig ist das Stichwort. Wir hören uns, Freunde. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Mein Name ist Dom Schott und ich wünsche euch eine wunderbare Zeit. Tschüss.